Drei Dinge haben das Imperium groß gemacht. Glaube, Stahl und Schießpulver. Zugeschrieben Magnus dem Frommen. Und einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Grabowski.
Mein Name ist Paul.
Mein Name ist Jeremy.
Schönen guten Abend. Und damit wollen wir euch erstmal passenderweise zur ersten Folge begrüßen, in der wir das Imperium vorstellen und behandeln und abhandeln werden, würde ich mal sagen. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid.
Schön, dass du wieder da bist aus dem
Fernsehen. Ganz genau, das habe ich ganz vergessen. Ich bin wieder da, Leute. Hallo. Tusch an dieser Stelle.
Ja, Paul, wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar. Ich habe einen neuen Job angefangen und es ist das alles gut.
Mir geht's gut, wirklich.
Wirklich.
Richtig, richtig gut. Ich habe gerade ganz panisch in die Kamera geguckt, das konnten wir jetzt natürlich nicht hören, aber stellt euch das mal ganz genau so vor. Jeremy, dir geht's auch gut, denke ich mal, oder?
Mir geht's eben. Ja, freut mich auf jeden Fall auch, dass du wieder da bist, Grabowski. Lang ist's her.
Ja, herzlichen Dank. Ich musste ja, oder was heißt ja, ich habe ja leider eine kleine Pause nehmen müssen, weil ich arbeitsmäßig auf Dienstreise war für einen längeren Zeitraum. Und das war da einfach nicht drin, dass ich da Zeit gefunden habe für die Sachen, die mir wirklich Spaß machen, also das Hobby mit all seinen tollen Facetten, wozu natürlich dann auch das Podcasten dazugehört. Das hat sich natürlich nicht nur auf den Altdorfer Herold niedergeschlagen, sondern auch auf beim Imperator nichts Neues. Und ja, aber das hat jetzt wieder ein Ende, zum Glück. Ich bin froh, dass ich wieder am Start bin, euch wieder sehe in diesem Fall und natürlich auch höre. Und das hat mir halt richtig, richtig gefehlt. So, und ich will gar nicht zu sentimental großartig lang um den heißen Brei herumreden, sag ich mal. Wir wollen heute einen kleinen Überblick über das Imperium geben und Reikland und kurz mal so ein bisschen das anreißen. Wo sind wir? Was machen die so? Was haben die so? Ja, und so weiter und so fort. Also einmal so einen kleinen Rundflug starten. Und ja, das hat man ja vielleicht schon, oder der ein oder andere konnte es vielleicht schon dem Zitat entnehmen, was ich hier eben rausgehauen habe. Und ja, natürlich Hobby Progress wäre so das Ding, was zuerst anstünde. Wollt ihr euch mal dazu äußern, was ihr gemacht habt? Ich kann gerne anfangen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das wollt. Das wird nämlich sehr, sehr kurz sein.
Fang ruhig an, bei mir wird das wahrscheinlich noch kürzer.
Gut, dann fang ich an. Leider ist nichts passiert, weil ich auf Dienstreise war und weil mir die Horus Heresy dazwischen gekommen ist, aber bald geht's weiter.
Man muss ja auch sagen.
Wahrscheinlich, muss ich dazu sagen, mein Hobby-Progress könnte wahrscheinlich so aussehen, dass bevor ich überhaupt großartig irgendwas bemalt habe, vom Grundieren jetzt ausgenommen und Zenital Highlighten, werde ich wahrscheinlich schon mein erstes Spiel haben, zeitnah. Und ja gut, aber das ist Zukunftsmusik, das wird wahrscheinlich in Bälde geschehen, ihr tapferen Recken. Nun denn. Haut raus.
Paul, rette uns. Rette uns mit dem Hobby Progress.
Ich hänge tatsächlich immer noch bei meinen Demigriff Knights fest. Ich habe da so ein bisschen Farben jetzt aufgetragen. So, aber die sind nicht fertig.
Ein bisschen.
Gut, das war eine Enttäuschung. Okay,
besser als nichts.
Ja, das war was, oder was?
Ja, ich könnte es auch so formulieren. Ich habe eine ganze Einheit Demigriff Knights gebasecoated.
Tschüss.
Das klingt
und
viel besser.
Und das in nur einem Monat. Das ist ja. Und,
ja.
Oh, ich könnte dann auch noch einen Nachtrag liefern, tatsächlich. Ich habe gekauft, falls das auch als Hobby-Progress durchgeht. Dann kann ich auch mal sagen.
Also, was hast du denn gekauft?
Naja, ich habe jetzt eine wunderbare Alternative zu dem Feldtrebuchet der Bretonen habe ich jetzt. Ein wunderschönes, gedrucktes Ding.
Ist das das, wovon du...
Und das kann man auch...
Ist das das, wovon du schon gesprochen hattest? Hast du dir denn nicht, ich weiß nicht, in irgendeiner Folge hast du gesagt, du hättest dir schon eins bestellt oder du wolltest dir eins bestellen? Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich glaube, ich wollte mir eins bestellen. Ich weiß es gerade leider nicht mehr, aber auf jeden Fall ist es mittlerweile da. Und dazu sind natürlich ein paar Ritter zu Fuß gekommen, die auch der Kunst des Druckens entsprungen sind und gar köstlich aussehen mit einer zweihändigen Streitaxt und so einem geilen Kreuzfahrer-Topfhelm und so weiter und so fort. Also die sehen richtig cool aus. Und natürlich ist ist einer von diesen Rittern zu Fuß. Natürlich gibt's den auch noch mit so einem Drachenhelm, muss man so sagen. Als berittene Variante auf Ross mit Lanze im Anschlag. Und man wird es vielleicht kennen. Es ist nämlich diese, oder der eine oder andere wird es vielleicht kennen, von diesem richtig geilen Breton-Artwork, wo dieser Ritter halt mit diesem Drachenhelm und der Lanze hoch erhoben quasi mitten im Schlachtgestümmel steht.
Das Cover vom Armeebuch ist.
Genau. Das gedruckt. Oh, also in Miniatur gedruckt. Habe ich gesehen und dachte mir so, okay, gut, ich bin verknallt, schockverliebt, brauche ich, her damit. Und ja, das und dann habe ich noch was für meine Bogenschützen. Und zwar so ein kleines Easter Egg oder so ein kleines Highlight, besser gesagt. Und zwar quasi Robin Hood und seine tapferen Recken in Old World Style für meine ganzen Bogenschützen. Richtig geil mit so einem kleinen Hütchen und einer Feder dran und so einem ganz dünnen Oberlippenbärtchen und so. Ne, um das mal so ein bisschen aufzubrechen, so dieses ganze knüppelernste bretonische keine Ahnung, diese Gehabe auf jeden Fall. Und natürlich Little John und Co. sind da auch mit bei, Will Scarlet und so, kennt man ja, ne? Alleine geht's halt nicht. Auch mit so geilen Frisuren, ne? Die nur so knapp, wo die Haare so über die Ohren gehen und so. Ne?
Ja,
so richtig hässlicher Potsch.
Da merkt man, dass man
so He-Man-mäßig,
dass man Hobby frönt, das auch, glaube ich, richtig cool ist, wie die Kids heutzutage sagen würden. Wenn man sich darüber freut, dass die so kleine Hüte mit sowas vorne und so einem Schnubbi ist.
Wollen wir lieber sagen, dass es Knorke ist? Ich finde es cooler, wenn wir sagen Knorke.
Richtig töft.
Hip, ja, frech und flott, ne? Pfiffig, kann man auch sagen. So, genug von meinem Gesülze jetzt. Lass mal weitermachen.
Ja, ich habe auch keinen Hobby Progress. Ich habe den Steven gemacht und habe angefangen mit 30k meine erste 500 Punkte da zusammenzubauen und zu bemalen. Das hat leider sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Aber.
Ach, du auch?
Ja, ja.
Ja, vielleicht sollten wir uns einfach umbenennen in den Eastwarn-Fundmelder.
Aber, da wir ja schon einige Zeit vor Folgenrelease aufnehmen, gehe ich davon aus, dass ich bis zum Folgenrelease zumindest schaffe, meinen Meutenbändiger zu bemalen.
Oh, das ist schwierig jetzt aber. Das ist eine harte Ansage.
Ja, also
ihr habt es alle gehört,
den
ne?
Den werde ich schon hinkriegen, obwohl ich in Urlaub
der
bin 20. zwischendurch.
Kommt. Jeremias, der 20. kommt.
Ja, das kriege ich hin. Er wird einfach, bemale ich wie mit 13, einfach in den Pott tunken und dann ist er fertig. Drei Farben drauf sind fertig. Krieg 10 Punkte für.
Ach so, ich dachte, so bemalst du immer.
Das ist ein Geheimnis, Paul. Ich habe dir das im Vertrauen gesagt.
Das ist kein Geheimnis, wenn man sich die Bilder anguckt.
Ich hasse dich.
Oh, jetzt geht's aber, Alter. Hier wird aber scharf geschossen. Ihr hört das schon. Hier wird scharf.
Ja, ist richtig, ist richtig gemein geworden.
Ich glaube, die haben da so eine kleine Fehde.
Ach, der Paul. Der Paul und ich haben uns gern, wenn er gerade nicht wieder rumjammert, dass er gegen mich verliert.
Das hört man. Dass ihr euch gern habt, das ist richtig toll. Ich finde das super. So.
Juti, das war's mit dem Hobby Progress.
Wollen wir ins Thema gehen?
Ich würde auch sagen, wir widmen uns dem großen Protagonisten in der Warhammer-Welt im Endeffekt. Sowohl bei 40k wie bei Fantasy will man ja eigentlich schon mit den Menschen mit Fiebern, die sich gegen alles und jeden verteidigen müssen in dieser gefährlichen Welt. Und da wird Paul uns jetzt erstmal erklären, was überhaupt das Imperium ist.
Yes, also das Imperium oder auch Imperium der Menschheit, Heiliges Imperium oder Land des Hammers und des Wolfes ist die größte Nation der Menschen in der alten Welt und wurde von Sigmar Heldenhammer gegründet, der damals die menschlichen Stämme vereinte, um sie vor den Bedrohungen des Chaos und anderer feindlicher Mächte zu schützen. Das Imperium ist eine Wahlmonarchie und ein Feudalstaat, der aus verschiedenen Provinzen besteht, die von Kurfürsten regiert werden. Jede Provinz hat ihre eigenen Herrscher, Traditionen und militärischen Stärken und die Hauptstadt des Imperiums ist in der Provinz Altdorf. Die Hauptstadt des Imperiums ist in der Stadt Altdorf, wo der Imperator residiert und sie ist Namensgeberin für unseren Podcast.
Verrückt.
Das ist ja der Wahnsinn.
Der Imperator hat formell im Imperium die höchste Autorität, doch in der Praxis ist seine Macht stark von Loyalitäten und Eigeninteressen der Kurfürsten abhängig. Er wird halt zum einen gewählt durch die 10 Kurfürsten, also jeder für eine Provinz des Imperiums. Und das ist dann halt auch, da sieht man gleich, woher das kommt. In unserer Real-Life-Geschichte waren Kurfürsten die 7 ranghöchsten Fürsten des Heiligen Römischen Reichs, die seit dem 13. Jahrhundert hatten die das alleinige Recht zur Wahl des römisch-deutschen Königs. Und das war die Kurwürde, deswegen heißen sie Kurfürsten und die Provinzen dann eigentlich Kurfürstentümer. Genau. Und um zum Imperium zurückzukehren, dort gibt es noch 5 weitere Wahlberechtigte. Das sind 3 Fraktionen. Also es gibt 5 weitere Stimmen. So, zum einen 2 religiöse Kulte dürfen mitwählen. Das ist zum einen der Kult des Sigma. Der hat 3 Stimmen. Und der Kult des Ulrik, der hat 1 Stimme. Und die letzte Stimme hat der Älteste von der Mini-Provinz Motland. Das ist der gewählte Repräsentant der Halblinge und Regent von Motland.
Ich weiß nicht, warum du so frech grinst über Motland, weil Motland ist ziemlich badass.
Ja, ich finde Motland auch total cool. Deswegen muss ich so grinsen. Aber das, da erzählt euch Jeremy noch was zu. Die 3 am meisten vertretenen Völker im Imperium sind Menschen, Halblinge und imperiale Zwerge. Weiter gehören aber auch Elfen dazu. Und natürlich findet man wie überall irgendwie Orks, Goblins, Beastmen, Skaven. Ne, so, klar. Aber die gehören ja nicht dem Staat an. Die gemeinsam gesprochene Sprache ist Reikspiel und technologisch ist das Imperium vergleichsweise fortgeschritten. Also es nutzt Schwarzpulverwaffen, Dampfmaschinen und auch Technologien der Zwerge. Während sich das Imperium im ständigen Kampf gegen das Chaos befindet, wie fast alle anderen auch, führt es mit den anderen Hauptreichen der alten Welt der Menschen eine friedliche Koexistenz, also mit Bretonia, Kislev und Tilea. Genau, das ist aber auch ja, von Jahrhundert, Jahrtausend abhängig, wie gut da das Verhältnis ist, sag ich mal. Genau, das ist so das Imperium erstmal, ganz grob.
Ja, schön. Also im Endeffekt kann man ja sagen, das Imperium ist ja schon, weil ich glaube, viele Leute denken immer, das Imperium wäre ja so Mittelalter-Europa, aber es ist ja schon 1:1 angelehnt ans Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Also allein die ganzen
genau
puffeligen Uniformen, Federn an den Helmen und so. Also ich fand das immer ein bisschen komisch.
Und Hüten.
Ja, und dann Hüten.
Ja, Bretonia ist halt Mittelalter und das Imperium ist halt so, ja, 13. Jahrhundert.
Ja, da spricht der studierte Geschichtsdude.
Paul, ich habe übrigens noch eine imperiale Miniatur für dich.
Cool.
Ja, habe ich gefunden beim Aufräumen. So ein General ist das. Müsste das, glaube ich, sein. Oder ein Offizier irgendwie. Geil. Also ein so.
Ich kann dir auch noch so ein Zinn.
Muss man immer umbasen, ja, aber der ist auch ungrundiert. Der ist nur gebaut, ist der. Aber den habe ich gefunden.
Ich kann dir auch noch so einen Zinn-Trommler schicken, den ich mal irgendwann geschenkt bekommen habe, von dem ich keine Ahnung habe, wo er herkommt.
Oh, da habe ich auch noch einen von.
Jeder hat so einen komischen Zinn-Trommler. Gut.
Dann habe ich auch endlich einen. Jeremy, wie sieht das denn eigentlich geografisch aus, das Imperium? Wie können wir uns das vorstellen?
Geografisch gesehen, also ich habe mir von Anfang an gedacht, wir packen in die Slideshow auf jeden Fall eine Karte, weil wenn ich versuche, da alle Grenzen aufzuzählen, dann wird das ein absolutes Chaos und kein Mensch versteht, worum es eigentlich ist. Deswegen wird auf jeden Fall eine Karte in die Slideshow gepackt. Ich habe aber zumindest grob mal die Grenzen aufgeschrieben.
Also an dieser Stelle, passend, können wir gleich Werbung machen, folgt uns auf Instagram, Altdorfer Herold. Und wenn ihr diese Folge hört, guckt euch die Slideshow an, damit ihr besser versteht, wovon Jeremy jetzt spricht.
Also die groben Grenzen des Imperiums sind erstmal nördlich, grenzt das Imperium an Kislev und an die Chaoswüsten. Kislev werden wir irgendwann auch nochmal besprechen. Das sind auf jeden Fall nahe Verbündete des Imperiums, aber es sind auch Menschen, leben aber nicht im Imperium, gelten aber so als das Bollwerk gegen das Chaos, weil eben die Chaoswüsten auch daran angrenzen. Östlich grenzt das Imperium dann an die Grenzgrafschaft. Das sind das ist so eine Ecke, da sind viele Kleinfürsten und das gilt so als Abenteurerregion, weil es da ziemlich rau zugeht, ziemlich viele unabhängige Herrscher. Also würde das auch ins Imperium überhaupt nicht passen. Dann gibt es da noch die östlichen Steppen. Das ist halt ziemlich Ork- und Goblin-verseucht. Und Zufbar grenzt da auch an. Das ist eine Region der Zwerge. Oder, weiß gar nicht, ob es eine Region oder eine Stadt ist. Wahrscheinlich eher eine Stadt. Südlich grenzt das Imperium an Tilea. Das ist so grob basiert das auf Italien. Es sind viele Stadtstaaten, ist berühmt für Söldner. An Estalia und an Karas Azkarak. Das ist eben auch Zwergenregion. Estalia ist noch ein anderer Menschenstaat, der auch nicht im Imperium integriert. Und westlich grenzt es eben an Bretonien und an Marienburg, die früher Teil des Imperiums waren, sich aber abgespalten haben. Und das Imperium besteht eben aus mehreren Provinzen. Und ich gehe die Provinzen jetzt einfach mal alphabetisch durch. Es sind nicht so viele, ich habe jetzt gar nicht gerade im Kopf, wie viele es sind. Ich glaube, 10 ungefähr. Auf jeden Fall. Die erste Provinz ist Avaland. Deren Farben sind schwarz-gelb und die sind sehr bekannt für aufwendige Kleidung. Also so dieses Klischee, Pluderhosen, bisschen Puffärmel, auch so Federhüte, wahrscheinlich Hüte mit viel zu großen Federn auch, damit es extra lächerlich ist. Die Hauptstadt von Avaland ist Avaheim und das Wappen ist das imperiale Kreuz und ein Hammer. Zwischenzeitlich war das auch mal eine Sonne, aber eigentlich ist es das imperiale Kreuz und der Hammer. Und die muss bei der Gründung Motlands, zu dem wir noch kommen, viel Land abtreten. Deswegen gibt's da ziemlich viele rassistische Vorurteile und Ressentiments gegenüber Halblingen, obwohl das eine ziemlich große Bevölkerungsschicht ist, die da lebt. In Avaland gibt's die besten Pferde des Imperiums und dadurch sind die auch ziemlich reich, weil viele Ritterorden des Imperiums darauf zurückgreifen und viele Speer- und Armbrusteinheiten sowie sehr, sehr gute Jägereinheiten. Und obwohl die Halblinge nicht so geil finden, setzen die die trotzdem als Fährtenleser ein, weil Halblinge sich einfach gut dafür eignen. In Avaland gab es mal einen wahnsinnigen Kurfürst, der hat tatsächlich einen Vernichtungsfeldzug gegen Halblinge gestartet, weil der Halblinge so sehr gehasst hat und das war so übel, dass die eigenen Soldaten Avalands entsetzt über die Grausamkeit waren und dass Karl Franz und die anderen Kurfürsten der anderen Provinzen sich dagegen ausgesprochen haben, gesagt haben, dass sie da militärisch intervenieren werden, wenn er nicht aufhört, was im Endeffekt nicht passiert ist und deshalb Kurfürst hat auch keine Strafe bekommen, aber er hat auf jeden Fall zumindest aufgehört. Und dieser wahnsinnige Kurfürst war ein sehr guter Kämpfer mit 2 Waffen. Und er kleidete sich, und das ist Zitat, meist auffällig geckenhaft, in teuerster Seide oder Samt. Er laubte sich oft aus bloßen Launen heraus grobe Taktlosigkeiten gegenüber anderen imperialen Adligen und badete regelmäßig in Buttermilch mit Rosmarin und führte manchmal Gespräche mit seinem Schlachtross, das Blümchen hieß.
Das klingt ein bisschen wie Jeremy.
Aber ja, nur ein bisschen halt. Das ist so ein ganz normaler Dienst. Nee,
ich würde mein Pferd halt nicht Blümchen nennen, bevor ich mich damit unterhalten
will. Ja, Benjamin, oder?
Wahrscheinlich. Die nächste Provinz ist Hochland. Deren Farben sind rot-grün in Halb-Halb-Teilung. Die Hauptstadt ist Hergich. Und das ist das kleinste unabhängige Reich des Imperiums. Grenzt an Ostland und Nordland. Und die haben immer so ein bisschen Beef untereinander, weil Ostland und Nordland gerne mal versuchen, so die Grenzen zu ihrem Gunsten zu verschieben und Hochland einfach verschwinden zu lassen.
Der Klassiker, ja. Ne?
Die haben oft auch Probleme mit Tiermenschen und Trollen, weil Hochland spärlich besiedelt ist und es halt viel Wald gibt. Also Hergich, die Hauptstadt, ist auch die einzige große Stadt, die es da gibt. Und die sind berühmt für ihre Jäger und Einheiten mit Langbüchsen. Da gibt's eine ganz besondere Elitetruppe, die heißen die Jägerkorps. Die gelten auch im Gegensatz zum restlichen Imperium, in Anführungszeichen, als relativ hinterwäldlerisch, weil die alten Götter noch verehren. Danach gibt es das Motland, deren Farben sind meist grün oder rot. Die haben kein offizielles Zeichen, kein offizielles Wappen, aber oft wird ein Hahn genommen. Und das ist eben das Siedlungsgebiet der Halblinge, was irgendwann erschaffen wurde, weil die Halblinge verfolgt wurden und damit sie eigenes Land haben, wurde eben den Motland zur Verfügung gestellt und dafür mussten andere Provinzen Land abtreten, weshalb die Halblinge da dann eben nicht so gern gesehen werden. Das war zum Beispiel.
Ich muss hier an reale Begebenheiten denken. Ja,
ich muss auch an reale Begebenheiten denken. Ich glaube, das ist auch liegt nicht weit entfernt, dass da viele Leute dran denken müssen. Wo ich aber lachen musste, war dann eben, denen wurde Motland geschenkt durch den Imperator Ludwig den Dünnen und es wurde den Halblingen eben dann geschenkt in Anerkennung an der Leistung seines Halblingsküchenchefs und nachdem dieser Halblingsküchenchef für ihn verantwortlich war, war er auch nicht mehr Ludwig der Dünne, sondern Ludwig der Fette.
Oh Gott.
Und in
ich bin Ludwig der Fette.
Ja. Und im Motland, das ist halt der Klassiker, die haben auch viele Probleme mit Orks und Goblins und die haben eben keine Hauptstadt, sondern die haben viele Dörfer und jedes von diesen Dörfern stellt einen Dorfältesten. Die treffen sich dann regelmäßig und dann entscheiden die in großen Sitzungen über das Motland. Und es gibt einen Brauch bei imperialen Bürgern, weil das Motland so viele Gasthäuser hat, weil Halblinge halt sehr gastfreundlich sind, eine Kneipentour durch das Motland zu machen und dabei so viele Gasthäuser wie möglich zu besuchen, bevor man umgeht.
Ich wollte gerade Sauftour sagen und dachte mir so, nee, halt mal die Fresse, ich will jetzt nicht rein sammeln und dann
Ja, aber es ist exakt das. Das ist so ein bisschen.
Ich denke es und du sagst es.
Das Mondland ist so ein bisschen wie die hier, wie heißt die, Schinkenstraße am Ballermann.
Das ist ein sehr interessanter Vergleich
man,
auf jeden Fall.
Man mische also Mallorca.
Sehr, sehr gesittet zu.
Mische Mallorca mit Israel. Man
mische Mallorca mit dem Auenland und ja. Israel.
Okay, easy.
Genau, und die Halblinge, die haben halt kein stehendes Heer, die stellen halt nur Milizen und die werden halt gerne von imperialen Führern dann halt genommen, um Fährtenleser etc. zu stellen, weil die da ziemlich gut drin sind. Als nächstes hätten wir Middenland, deren Farben sind blau, beziehungsweise die Soldaten tragen blau-weiß. Die Hauptstadt ist Middenheim, das Wappentier ist ein weißer Wolf. Die haben viel Wald und leben wenig von Ackerbau, sind auch ständig bedroht durch Tiermenschen und Goblins, weil ein großer Teil des Landes zum Beispiel auch der Drakenwald ausmacht. Über den haben wir ja schon gesprochen bei den Tiermenschen. Das ist eben dieser riesige Wald, in dem ziemlich viele Tiermenschen Zuflucht suchen. Ist trotzdem eine ziemlich wichtige Provinz, die auch ziemlich viele Imperatoren hervorgebracht hat und die die Kontrolle über ziemlich viele alte Zwergenstraßen besitzt. Und
du meinst eben, die tragen ja weiß, ne?
Ja. Nee, blau. Also
haben die ihren weißen Wolf?
Was? Die tragen, also die Hauptfarbe ist blau und die Soldaten tragen blau-weiß. Und das Wappentier ist eben weißer Wolf auf blauem Hintergrund.
Ah, okay, gut. Ich hätte das jetzt so verstanden, dass die Soldaten weiß tragen. Jetzt wäre die Frage gewesen, ist der weiße Wolf auf dem weißen Wappen zu sehen?
Nee.
So als so. Kriegsflagge?
Ja, das wäre ein bisschen doof. Minland zieht sich immer Wolf zurück und wir wissen nicht, warum.
Alle sind maximal verwirrt und scheißen sich ein.
Die greifen an, obwohl die weiße Farbe geschwenkt wird. Ich verstehe es nicht.
Die Schweine.
Es sind auf jeden Fall ziemlich raue Leute. Da ist auch der Glaube an Ulrik stärker verbreitet und bevorzugt als der Glaube an Sigmar. Also die nehmen beides an, aber sind eher Ulrik-verbundene Menschen. Und die sind eben berühmt für die Ritter des Weißen Wolfes und die Teutonengarde. Nordland, deren Farben sind blau-gelb, halb-halb. Deren Hauptstadt ist Salzemünd. Das Wappen ist ein Seeadler oder eine Galeere. Das ist neben Ostland, seit Marienburg sich abgespalten hat, eine der zwei Provinzen mit Zugang zum Meer. Ansonsten hat keine Provinz im Imperium Zugang zum Meer. Dadurch sind die der wichtigste Seehafen des Imperiums. Und die haben in den Armeen viel Artillerie, weil die einfach, wenn sie ein Land Fecht haben, dann montieren die einfach von ihrer Flotte Artilleriegeschütze ab, knallen ein paar Räder dran und dann haben sie halt eine gute,
clever,
ne, haben sie eine gute Artilleriegrundlage.
Sehr clever, ja.
Die werden aber oft durch Norska und Dunkelelfenkorsaren bedroht, weil Norska liegt sozusagen auf der anderen Seite der, ich glaube es war die Schwarze See, ich weiß nicht genau, und Dunkelelfenkorsaren sind ja eh überall unterwegs. Dadurch haben die aber ziemlich gut gesicherte, ausgebaute Küstenstraßen und da führen halt auch ziemlich viele Zwergenstraßen durch, alte. Und man muss eine ziemlich hohe Maut zahlen, um da durchzufahren. Dadurch ist das Land auch relativ reich, weil man könnte auch die Küsten- und Zwergenstraßen vermeiden, dann müsste man aber durch den Drakenwald. Und das machen die wenigsten Händler, weil da eben viele Tiermenschen auch unterwegs
sind. Ja, fast schon Schweizer Verhältnisse.
Ja, tatsächlich. Ostland, die sind schwarz-weiß in Halb- oder Viertelmustern, deren Hauptstadt ist Wolfenburg. In deren Wappen ist ein roter Stierkopf mit goldenem Nasenring oder ein weißer Stier vor rotem Grund. Deren Land ist zu einem großen Teil vom Schattenwald bedeckt. Also es gibt eben den Schattenwald und den Drakenwald. Das sind beides ziemlich große, ziemlich gefährliche Wälder im Imperium. Und im Schattenwald sind eben auch viele Tiermenschen unterwegs, Goblins. Angeblich gibt es auch Chaoskulte und da gibt es die höchste Konzentration von Minotauren. Also da tauchen die nicht nur vereinzelt auf, sondern da gibt's ganze Minotaurenherden. Das sind bodenständige, zuverlässige Leute, die Ostländer, auch ziemlich stur und die wissen sich zu verteidigen. Die sind so ein bisschen wie Katachana bei 40k, nur nicht auf 200 gedreht. Also die haben eine gefährliche Heimat, dadurch wissen die aber auch, sich zu verteidigen. Es sind auch sehr arme Leute, die leben halt von der Jagd, von der Viehzucht und von der Holzfällerei. Für Ackerbau ist da einfach kein Platz. Und viele von denen sind im Endeffekt der Besitz ihrer Adligen. Und die Adligen in Ostland gelten als super rücksichtslos und hart, die ihre Bevölkerung ausnutzen bis zum geht nicht mehr. Bei denen ist die Verehrung Tals weit verbreitet. Und die neigen zu einer gewissen Trunksucht. Also die kippen sich gerne mal ein. Und die extremen Fälle unter den hiesigen Alkoholikern werden zu sogenannten Ruffians. Das sind Berserker, die einfach sich so sehr besaufen, dass sie alles um sich rum vergessen und nur noch abschlachten wollen. Deswegen werden die dann
geil
mit einem gewissen, also mit einer gewissen Gefahr, die eigenen Truppen abzuschlachten, werden die halt auch mal gern gegen den Feind gehetzt. Und viele Ostländer sind halt auch nach Mordheim gegangen, um da ihr Glück zu versuchen, nachdem Mordheim untergegangen ist, und sind dann völlig weggeblasen von dem ehemaligen Reichtum, den sie da sehen, obwohl die Stadt komplett zerstört ist. Und wenn sie da einen Schatz oder so finden, oder irgendwas, was man zu Geld machen kann, dann investieren die das gerne in Donnerbüchsen, doppelläufige Pistolen oder Bienenhänder. Das sind so Waffen, die Ostländer gerne benutzen. Dann gibt's noch Ostmark oder den Ostmarker Bund oder die Liga von Ostermark, wie sie auch genannt werden. Deren Farben sind gelb und purpur. Die Hauptstadt ist Brechhafen. Und Brechhafen ist deren Hauptstadt geworden, nachdem Mordheim zerstört wurde, weil eigentlich Mordheim die Hauptstadt von Ostmark war. Und Mordheim wurde ja bekanntermaßen, wir gehen da bestimmt nochmal drauf ein, von einem Kometen Sigmas zerstört, weil in Mordheim sich zu seiner Blüte alle versammelt haben, sündigen wollten und dekadent sein wollten. Also ein bisschen wie, hier, wie heißt es denn in Amerika, die Glücksspielstadt? Las Vegas.
Las Vegas. Ja.
Und das gefiel dem Sigmar scheinbar nicht so gut. Und da hat er einen Kometen drauf knallen lassen. Und dadurch ist Mordheim die zerstörte Stadt geworden, für die es heute bekannt ist. Deren Wappen ist ein gehörter roter Manticore mit einem Schwert in der Hand. Die haben gute Beziehungen zu angrenzenden Zwergen und zu Kislev. Die waren mal unabhängig vom Imperium, dann waren sie wieder eine Provinz vom Imperium, dann wurden sie ein Vasall von, ich weiß nicht mehr, irgendeiner Provinz vom Imperium. Also die sind immer mal, die haben so eine On-Off-Beziehung zum Imperium. Die grenzen an Sylvania an und sind deswegen sehr geschult im Kampf gegen Untote. Sylvania ist eben ein Teil des Imperiums, in dem die Vampire herrschen. Und es gibt in Ostmark die Stadt Essen. Das ist die am meisten von Geistern heimgesuchte Stadt in der im Imperium.
Ist also wie im echten Leben, ja, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich bin auch schon ein paar Mal in Essen gewesen und das kann ich nur bestätigen.
Ich habe eben die ganze Zeit darauf gewartet, dass bei Brechhafen so eine richtig dumme Erklärung kommt. Brechhafen heißt Brechhafen, weil sich eine ganze Brigade von Ruffians so hart vollgesoffen hat, dass sie dann das ganze Hafenbecken vollgekotzt haben oder irgendwie sowas.
Ich habe auch kurz überlegt.
Auf sowas habe ich gewartet.
Ich habe auch kurz überlegt, ob ich es nicht Brechhafen oder Brechhafen ausspreche, aber es wäre doch gekniffen.
Speihafen. Oh, warum das denn? Naja, hier wird gespien, was das Zeug hält, mein okay. Freund. Würghafen.
Dann kommen wir zur wichtigsten Provinz im Imperium im Endeffekt. Das ist das Reichland, dessen Farben sind weiß-rot. Die Hauptstadt ist Altdorf. Die gilt auch so als Hauptstadt des Imperiums, inoffiziell. Ich weiß gar nicht, ob es offiziell ist. Ich habe da unterschiedliche Sachen zugelesen. Das Wappen ist der Adler. Der repräsentiert die Kriegsgöttin Dürmidia. Und der Adler trägt Galmaras. Das ist der Warhammer. Warum Warhammer heißt. Und eine Runenklinge. Altdorf gilt halt als cool. Super kosmopolitisch und mächtig. Und das ist halt auch, weil Sigmar im Reichland geboren wurde. Und der Kult des Sigmar ist da auch die stärkste Religion. Deswegen werden im Reichland eigentlich immer die Sigmar-Imperatoren unterstützt. Geht Paul bestimmt später noch drauf ein. Deren Militär ist halt hervorragend ausgerüstet, ausgebildet und auch sehr eingebildet. Was oft zu Reibereien mit den Armeen anderer Provinzen führt, weil das halt so die typischen sind, ja, wir haben die geilsten Sachen, wir haben richtig gute Ausbildung genossen. Und dann steht daneben, weiß ich nicht, der Bauerssohn mit seiner Spitzhacke in der Hand, denkt sich auch, ja, fuck off, trotzdem werden wir gleich alle von Orks abgeschlachtet. Ihr Gecken.
Ihr Gecken. Wenn der schnell genug ist mit seiner Spitzhacke, kann der trotzdem noch ein Loch in die Birne hauen, aber...
Aber wird er bestimmt den Grund und Boden verklagt von Papi.
Ja, was auf dem Schlachtfeld passiert, bleibt auf dem Schlachtfeld. Das könnte ja auch sein. Das kann auch. Ich habe alles versucht, aber irgendwie hat's nicht funktioniert. Ey, hör mal, der hat eine Spitzhacke im Kopf stecken. Ja. Vor der Schlacht. Okay. Verdammt.
Er wurde erschossen von hinten, dreimal in den Kopf. Das muss Selbstmord gewesen sein. genau. Und das Reichland ist halt auch berühmt für seine Bierenkämpfer aus Karoburg oder die Bögenhafener Schwertkämpfer. Es ist im Reichland, gibt's halt viele große Städte und da unterscheiden sich auch die Uniformfarben. Genau. Und der Reichwald, den gibt's halt auch noch, der bedeckt große Gebiete auch des Reichlandes. Das ist ein idealer Unterschlupf für Wegelagerer, Banditen und, das ganze Gesindel und die werden halt in Kriegszeiten als Milizen eingezogen. Deswegen hat das Reichland immer sehr viele Freischärler dabei. Ich komme bald zum Ende, keine Angst. Sind nur noch drei. Da hätten wir noch das Stierland, deren Farben sind grün-gelb. Das Wappen habe ich nicht rausgefunden. Die Hauptstadt ist Wuchtbart, was super dämlich klingt. Und es ist auch eine sehr ähnliche Provinz. Und deren Bewohner gelten im ganzen Imperium auch als ziemlich rückständig, arm, dumm und werden oft verspottet, weil sie so schlecht eingezogen sind. Das hat mir ein bisschen leid. Und das sind halt so die Rednecks des Imperiums, weil die mussten halt zum Beispiel auch bei der Gründung Mondlandes Land abgeben. Und deswegen mögen die Halblinge auch nicht, obwohl ziemlich viele Halblinge im Stirland leben. Und was ich eben schon erwähnt habe, Sylvania, der sozusagen untote Teil des Imperiums, ist auch Teil des Stirlands. Und die haben immer wieder Probleme mit denen, weil Stirland die halt unbedingt kontrollieren will. Aber die Vampire sich halt ungern von rückständigen, armen, dummen Leuten in schlechter Kleidung kontrollieren lassen. Deswegen fingen auch alle drei Vampirkrieger, auf die wir noch zu sprechen kommen, damit an, dass das Stirland angegriffen wurde. Die Truppen von denen sind auch oft schlecht oder nur mit dem Mindesten ausgerüstet. Es sei denn, man gehört zu der persönlichen Garde eines Adligen, denn die kompensieren das gerne und rüsten ihre Truppen dann wahnsinnig gut aus und ziehen denen auch super lächerlich reiche Kleidung an. Also das sind halt so ne, noch größere Federn und noch pompösere Pluderhosen und so.
Aber ich glaube, das macht es eigentlich irgendwie noch schlimmer. Ne? Aber bei dem ganzen Schlechten, was du jetzt über das Stirland gesagt hast, fällt mir eine gute Sache ein, die zwar nicht so direkt was damit zu tun hat, aber meine Lieblingsfarbe von GW, was die Base-Gestaltung angeht, also so diese, von diesen Technical-Farben, ist Stirland Battlemire. Da schwöre ich drauf, das ist der geile Scheiß. Also das ist gut, wenn auch der ganze Rest offensichtlich lore-mäßig kacke ist.
Also du magst deine Bases arm und schlecht gekleidet.
Selbstverständlich, hallo? Ich will nicht den Fokus von der Miniatur auf irgendwie, also.
Ja, da macht abdenken. Das schon Sinn. Da kann man dann auch, ja, macht ja dann auch Sinn, wenn, dass die bemalte Figur es dann auch mit Füßen tritt.
ja, du.
Im Stirland, dadurch, dass das eh alles so arme Leute sind und die viel gegen Untote kämpfen, sind die aber auch ziemlich religiös und deswegen haben Stirlander Armeen viele Flagellanten, Hexenjäger und Sigmariten. Priester tatsächlich dabei. Das sind eben ne, die ungebildete Bevölkerung, die dann auch noch gegen Monster kämpfen muss, die hat dann halt gerne religiöse Fanatiker dabei. Weil wenn man morgens aufwacht und gesagt bekommt, wer der Böse ist, dann ist der Tag auf jeden Fall schon mal gut. Und
naja, also ist die halbe Miete, ne?
Auf jeden Fall bekannt. Abgesehen von den religiösen Aspekten ist das Stirland auf jeden Fall noch für die Purpurgarde von Stirland. Die klingen schon, ich habe jetzt kein Bild dazu gefunden, aber die klingen schon ziemlich extravagant. Und die Stirländer Flusspatrouille, die sind tatsächlich aber einfach sehr gute Schützen, trotz der schlechten Ausrüstung. Und das vorletzte, die vorletzte Provinz, die wir haben, ist das Talabek-Land. Deren Farben sind rot-gelb. Wappen ist ein Baum mit der Krone in Form eines Geweihs und ein Schädel und ein Adler. Und die stehen für Tal und Ulrik. Deren Hauptstadt ist Talapain. Das ist gleichzeitig ein Stadtstaat. Ist durchzogen von Wäldern und Flüssen. Und Talapain ist in dem Krater eines Kometen gebaut und kann sich durch angebaute Felder komplett selbst versorgen und komplett abschotten. Also die können einfach die Tore zumachen und dann im Endeffekt überleben ohne den Rest von Talabek-Land. Und die sind mit Stirland verfeindet. Die haben sich teilweise über hunderte von Jahren bekämpft und wurden auch immer mal wieder von anderen Provinzen verwüstet. Insbesondere, weil sich eine Herrscherin Talapheims mal selbstständig zur Imperatorin gekrönt hat und den Sigma-Kult unter Strafe gestellt hat, was eine ziemlich dumme Idee ist im Imperium. Das sind aber im Endeffekt die Streithähne im Imperium. Also die haben immer mal wieder einfach mal jemanden zum Imperator genannt und dadurch ständig Streit und Krieg mit benachbarten Provinzen. Und als letztes gibt's noch Wiesenland, deren Wappen ist ein weißer Adler auf schwarzem Hintergrund. Deren Farben sind schwarz und weiß und die Hauptstadt ist Wissenburg. Und deren berühmte Einheiten, oder sagen wir mal so, deren große Stärke ist eine starke Verbindung zur imperialen Artillerie, da die Ressourcen dafür liefern. Und es gibt ja auch Null in Wissenland oder Wiesenland, obwohl das eine eigene Stadtprovinz ist. Und Nullen ist halt auch berühmt für seine Technikusse und für die neuesten Artillerieerfindungen. Und das waren im Endeffekt viel zu lang die Provinzen des Imperiums.
Cool. Danke für diesen ausführlichen Einblick. Was halt, haben wir jetzt schon ein bisschen immer anklingen lassen, total relevant im Imperium ist halt die Religion. Die Religion nennen, wie auch immer man das jetzt nennen will. Die Menschen des Imperiums sind stark abergläubisch und suchen bei ihren Göttern Hoffnung und Schutz. Fast jede Siedlung hat einen Tempel oder Schreine, um den Göttern Opfer darzubringen. Diese Kulte haben großen politischen Einfluss, insbesondere der Sigma-Kult, der ja wie schon erwähnt über 3 Stimmen bei der Imperatorwahl verfügt. Im Norden verehrt man die älteren Götter, im Süden eher die klassischen Götter. Diese religiösen Unterschiede führen oft zu Spannungen, vor allem während des Zeitalters der 3 Kaiser, der 3 Imperatoren, als Sigma-Anhänger gegen Ulrich und Talverehrer kämpften. Heute versucht ein Glaubenskonzil in Altdorf solche Konflikte friedlich zu lösen. Imperium verehrt man Sigma, den Gründer des Imperiums, der später zum Gott aufgestiegen ist. Neben Sigma verehren die Menschen auch die älteren Götter im Norden wie Tal, der für Wildnis steht, Raya für Landwirtschaft und so Mutterschaft, Agrar, Natur, so, ne?
Fruchtbarkeit
wahrscheinlich. Manann, den Gott des Meeres, und Ulrich, den Gott des Winters. Im Süden sind es eher Götter wie Mor, der für den Tod steht, Verena für Gerechtigkeit, Myrmidia für Krieg und Shalja für Barmherzigkeit und auch Ranald, den Trickser. Es gibt auch Götter, die verboten sind anzubeten. Also natürlich die Chaosgötter, logischerweise, aber auch Kane, Gott des Blutes, und Stromfels, der auch ein Meeresgott ist, aber sozusagen die Antiversion zu Manan.
Ah, okay.
Sehr schön. Mal kurz und knackig. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich hätte jetzt noch so einen kleinen Überblick über das Militär im Imperium und was die so im Groben halt mitbringen, was sie so halt am Start haben. Und das Imperium verfügt über eine der vielseitigsten und am besten organisierten Streitkräfte in der alten Welt. So viel vorweg, das kann man schon mal sagen.
Müssen sie ja auch.
Ne? Und sollten sie auf jeden Fall. Und es wird vor allem, also man setzt vor allem auf feudale Kriegsführung, technologischen Fortschritt und religiösen Fanatismus, der nicht zu unterschätzen ist, auf jeden Fall. Und das alles zusammen, diese Punkte, das klingt ja schon nach einem harten Erfolgsrezept, möchte ich mal meinen, ne? Weil da ist ja eigentlich irgendwie für jeden was dabei, so klingt das zumindest für mich. Also eigentlich ist es idiotensicher, sich da in jedwede Richtung abzusichern eigentlich. Und da würde ich direkt erstmal mit der Infanterie oder mit dem Punkt Infanterie anfangen. Und da haben wir auf jeden Fall ganz zum Anfang die guten alten Schwertkämpfer. Die bilden dann die Grundtruppen des Imperiums. Das sind gut ausgebildete Soldaten im Normalfall, die halt mit Schild und Schwert kämpfen, wie ja auch schon der Name vermuten lässt. Das ist eigentlich ein solides Rückgrat und ohne die geht eigentlich gar nichts auf lange Sicht, würde ich mal sagen halt. Ne? Das braucht man halt schon so, das ist so die Basis.
Du brauchst halt immer so ein paar Dumme, die sich dem 3-Meter-Drachen entgegenstellen, während deine Kanonen drauf schießen.
Naja, also ne, manchmal ist die Masse auch ganz gut, ne, würde ich mal sagen.
Ja, sagst du das so, als Game-Spieler? Dann,
ja, scheiße, da war ja was, stimmt, genau. Dann haben wir jetzt tatsächlich so auf dem Ranking wäre das so Platz 2 meiner Lieblinge, was jetzt Infanterieeinheiten angeht. Und zwar sind das halt Speerträger und Hellebardiere. Ich finde diese Waffengattung einfach total geil. Sind Truppen, die mit langen Speeren und Hellebarden ausgerüstet sind und die sind ideal zur Verteidigung gegen Kavallerie. Und ich finde die einfach nur ikonisch, gerade so mit Hellebarden. Also bei Warhammer Fantasy, das imperiale Truppen mit Hellebarden, das ist so ein Ding, das sehe ich dann. Also ich höre dann Imperium oder denke drüber nach oder keine Ahnung und ich habe dann so Hellebardiere vor
Augen. Ja, auf jeden Fall.
Das ist so typisch.
Diese
ne, das ist
Pseudo-Phalanx, die dann gebildet wird, ne, wo dann irgendwas kommt angerannt, ne, und der die einfachen Leute, ganz normalen Menschen, stellen sich in Reihen nebeneinander und senken ihre Hellebarden oder Speere, um den Ansturm abzuwarten.
Ja, find ich mega. Das passt genauso gut wie Hamburger Hafen und Container oder sowas. Keine Ahnung, das gehört irgendwie zusammen. Also Hellebardiere, Speerträger, Imperium, das passt auf jeden Fall richtig gut. Dann haben wir als nächstes Freischärler. Das sind Milizsoldaten, die oft schlecht oder eher schlecht ausgerüstet und unerfahrener sind, aber in großer Zahl halt am Start. Ne? Also da hat man reichlich von im Großen und Ganzen. Und es ist auch mehr so, ja, Funktion Meat Shield, würde ich mal sagen. Also auf die kann man gut verzichten. Oder eher verzichten als auf die eigenen Truppen vielleicht. Also,
ja, ist ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das sind dann so die, ne? Die Banditen, die man anheuert, von denen man eh am besten will, dass sie verschwinden aus dem Imperium. Dann kann man die auch vor den Feind werfen. Und ja, wer überlebt,
ne?
Der wird halt vielleicht befördert zum...
Das, ja, zum Elite-Freisteller, wie bei Elite Age of Empires 2. Eine sehr, sehr gute Einheit, muss ich mal dazu sagen. Die kann viel Schaden anrichten. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Trotzdem geiles Spiel. Weiter geht's dann mit den Großschwertträgern. Das sind Elite-Soldaten des Imperiums, die große Zweihänder führen und für ihre Disziplin und Kampfkunst bekannt sind. Also die sind dann vielleicht so ein bisschen die Weiterentwicklung des Schwertkämpfers, so also an sich, also schon eher Soldat, ne? Als Freischärler auf jeden Fall. Und auch wunderschöne Modelle, die Games Workshop nochmal rausgebracht hat. Vor, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, von wann die sind, aber ist eine coole Einheit, sieht echt sehr, sehr schick aus, sehr ikonisch auch. Und dann kommen wir zu Platz 1 meiner Infanterie, finde ich geil, Ranking. Na?
Hier, Zeloten, wie heißen sie nochmal? Die
Flagellanten. Finde ich mega geil. Die
religiösen Irren.
Also finde ich, also, ja, eben, ne, das ist sowieso die Prise Wahnsinn, die es dann wieder schon wieder irgendwie cool macht und so. Das sind halt fanatische Gläubige, die sich in den Kampf stürzen und dabei ihre eigene Sicherheit völlig ignorieren. Das ist also alles scheißegal. Scheiß auf morgen, Hauptsache rein.
Wer braucht eine Rüstung, wenn er seinen Glauben hat?
Für Sigma und Co. Richtig. Wer braucht Waffen, wenn er die Überzeugung hat? Ne?
Wie hart kann ich einen Feind abschlagen, wenn ich mich schon die ganze Zeit auspeitsche?
Ja, die haben garantiert gut trainierte Arme da, wenn die mit irgendwelchen Dreschflegeln angerannt kommen und
dann sind die auch noch ungewaschen und stinken.
Die vor die Rüstung peitschen.
Das ist eigentlich so, nur so, ne? Eine, das ist dann so eine wilde Horde Crosspunks, die um 3 Uhr morgens zum Bütchen rennt.
Ja, das sind eigentlich sind Crossies auch alles Flagellanten, ne? Oder, ne? Mehr oder weniger, ne? So, dann kommen wir zum nächsten großen Teil des Militärs. Das sind dann die Fernkämpfer. Und da habe ich auf jeden Fall so ein bisschen mein Herz verloren. Man könnte jetzt raten, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fangen wir erstmal an mit Bogen- und Armbrustschützen. Das sind so die generell ja so die traditionellen Fernkampfeinheiten, die oft zur Belagerungsabwehr oder als Unterstützung der Linieninfanterie eingesetzt werden. Und ja, wer es vielleicht mitbekommen hat, rein zufälligerweise in vergangenen Folgen habe ich das ja schon mal thematisiert. Für meine Bretonen habe ich 40 Bogenschützen gebaut und grundiert und ich mag Bogenschützen einfach.
Voll.
Generell. Finde ich ganz gut.
Lieber auch die bretonischen Modelle tatsächlich. Also ich habe das ja, glaube ich.
Die sind halt richtig toll. Ja, aber da kommen wir dann ja auch noch in späteren Folgen dazu, wenn wir dann diesen tollen Teil der alten Welt oder tollen Teil in Anführungszeichen der alten Welt behandeln. Weiter soll es hier auf jeden Fall gehen mit den Musketenschützen oder Arkebusieren. Das sind Truppen, die mit Schwarzpulverwaffen ausgerüstet sind, wie der Name ja schon vermuten lässt. Und die stellen halt eine signifikante Feuerkraft dar. Also diese Waffengattung, die ist halt schwer unterwegs. Dann haben wir noch weiter Jäger. Das ist eine leichte Infanterieeinheit, die mit Gewehren oder Bögen ausgerüstet ist und oft als Plänkler und Kundschafter dient. Ja, also lässt ja auch generell leichte Infanterie, also schon die Bezeichnung leichte Infanterie vermuten. Das wäre so die Abteilung Fernkampf. Dann hätten wir Kavallerie, damit geht es noch weiter. Da auch wieder angeführt von einer sehr, sehr coolen Einheit, wie ich finde, die Reichsritter. Das ist die schwere Kavallerie des Imperiums, halt gepanzerte Krieger, die auf mächtigen Schlachtrössern reiten. Und das sind halt die elitärsten Einheiten des Imperiums oder bilden die elitärste Einheit des Imperiums. Würdest du mir da beipflichten, Paul, oder habe ich da was ausgelassen oder vergessen?
Nö. Für dich, also alles.
Nö. Passt schon.
Nö.
Reichsritter, Schnauzbart tragende Schnösel mit einem gewissen Ego, keine Ahnung.
Gibt ja irgendwas.
Ganz feine Herrschaften.
Gibt ja irgendwie noch die verschiedenen Ritterorden, aber das ist schon, da zählt man schon lange auch.
Ja, da kommen wir vielleicht ja auch noch noch zukünftig zu. Ja. Ne? Das soll jetzt ja hier nur so ein Überblick sein. Ne? Dann haben wir noch die, jetzt wollte ich gerade Pistoleros sagen. Pistoliers heißen die so?
Ja. Ich musste nur gerade an die
leichte Cavalry.
Ja? Ach, scheiße, wie heißen die nochmal? Die drei Cabaneros denken hier, Donald Duck und keine Ahnung.
Ach du Scheiße, ja, genau. Ja, da klingelt was. Nein, das ist auf jeden Fall eine leichte Kavallerie, die mit Pistolen und Musketen ausgerüstet ist und schnelle Überfälle ausführen kann. Ne? Sind dann nicht so heftig gepanzert und schwer unterwegs wie die Reichsritter, aber auch flott und macht ein bisschen Piff-Paff. Und dann haben wir noch weiter demigreifende Ritter. Das ist eine Elite-Kavallerieeinheit, die auf demigreifende reitet. Das sind furchterregende Kreaturen. Garantiert für so einen stinknormalen Dude, der da irgendwie auf dem Acker steht mit der Mistfork oder sowas. Oder ja, weiß ich nicht, der jetzt gesagt bekommt, du musst jetzt hier kämpfen. Also stellen wir schon furchterregend
die
vor.
Sind, oft, die sind oft monatelang mit Basefarben unterwegs, ne? Boah.
Wahrscheinlich deswegen so furchterregend, so, oh mein Gott. Wahrscheinlich wird es weniger in den Basefarben liegen, sondern mehr daran, dass Demigreifen halt Mischwesen sind, halb Adler, halb Löwe und verrückte Mischung. Also, das ist, glaube ich, schon doll genug. So, ne? Dann der nächste Punkt, den ich hier habe, das ist die Artillerie. Und da haben wir zunächst einmal Kanonen, ganz normal. Das ist so die traditionelle Belagerungswaffe oder die traditionellen Belagerungswaffen, die verwendet werden, um feindliche Mauern oder Formationen zu zerstören. Dann gibt es noch Mörser, das ist halt auch eine Artillerieeinheit natürlich, die Granaten über weite Strecken schleudert und große Explosionsschäden verursachen kann. Höllenfeuer-Salvenkanonen, ein wunderschöner Name, der findet hier auch bei 40k Verwendung, der Name. Ich bin Fan dieser Bezeichnung. Das ist quasi so ein mehrläufiger Raketenwerfer des Mittelalters, der halt enorm Schaden anrichten kann und aber auch ja unberechenbar ist.
Ich liebe das auch einfach. Das ist bei Total War Warhammer sieht das ja einfach aus wie, weiß ich nicht, so 12 Rohre, die auf zwei Räder draufgeschweißt wurden und dann werden da einfach Silvesterraketen so abgefeuert.
Ist geil, ne? Und die fliegen ja so ein bisschen links und rechts und keine Ahnung.
Ja, wahnsinnig schlechte Genauigkeit, aber wenn die treffen, dann geht's weh.
Ja, voll. Und es gibt leider, also die Höllenfeuer-Salvenkanone ist ja schon ziemlich cool, ne? Aber es gibt ja natürlich nur eine logische Steigerung davon oder ein Ballermann, der geiler ist. Habt ihr da eine Idee?
Warte.
Der Name ist doppelt geil. Der ist noch besser.
Ich komm gleich noch besser.
Wenn du es nicht direkt weißt, dann sag ich es dir sehr, sehr gerne. Das ist die Höllensturm-Raketenbatterie.
Okay, das meinte ich nicht.
Und der Name alleine schon ist eine 20 von 10. Wenn du mich fragst. Das ist eine etwas komplexere Artillerie-Variante, die mehrere Raketen gleichzeitig abfeuern kann und in erster Linie dazu dienen, große Flächen mit Feuerschäden einzudecken, zu überziehen, wie auch immer halt. Also das Ding kann ordentlich Blei in die Heide schmeißen und der Name ist eigentlich schon psychologische Kriegsführung auf keine Ahnung.
Ich habe sie auch gerade verwechselt. Auf, ich meinte die und nicht die davor.
Die meintest du? Ach so, ja, dann, ja mein Gott, ne? So, ne, das ist der Punkt Artillerie. Dann gibt's noch Spezialeinheiten. Hätten wir hier noch am Start. Und zwar Hexenjäger. Hexenjäger, das sind Elitekämpfer, die auf die Jagd nach Ketzern, Hexen natürlich auch und Dämonen spezialisiert sind. Und die sind halt oft mit Pistolen, Schwertern und religiösen Reliquien ausgestattet. So, ist auch ziemlich cool. Und tatsächlich habe ich da auch irgendwo noch so einen Hexenjäger hier rumliegen. Paul, jetzt wo ich es gerade nochmal sage, auch der ist gerne für dich. Den darfst du sehr gerne haben. Dann haben wir noch Magier. Zauberer, Magier, so wie auch immer. Das Imperium verfügt über 8 Magieakademien, die jeweils eine andere Magieschule repräsentieren. Das finde ich auch ziemlich geil, muss ich sagen, an dieser Stelle, dass das nochmal so gespalten ist, so auch nochmal aufgeteilt ist. Magier des Imperiums nutzen die Kräfte der Magie in der Schlacht, und zwar sei es jetzt so durch den klassischen Feuerball oder durch einen Blitz, der geschleudert wird, aber auch Schutzzauber, dass halt befreundete Einheiten gebufft werden, sowas halt, ne? Dann gibt's noch weiterhin imperiale Techniker, das sind halt, also Erfinder und Ingenieure, die die Artillerie bedienen und konstruieren und ja, so generell so die Kriegsmaschinen des Imperiums. So, das sind dann die Jungs mit Schürze und Hammer und keine Ahnung, Schraubendreher. Und ja, die sind halt auch verantwortlich natürlich für die Wartung von komplexeren Kriegsmaschinen.
Bestimmt auch so Mini-Pinsel, ne, dabei, sind, mit denen sie so Ruß von den und ihren,
ja, oder
und ihren Artilleriewaffen Namen geben. Das ist Betty.
Das ist Betty. Die schreiben dann irgendwie auf die, keine Ahnung, auf Kanonenkugeln so Kavum oder irgend so ein Scheiß. So, und da wir jetzt, da ich jetzt gerade hier schon die Techniker erwähnt habe, die Kriegsmaschinen warten und so weiter und so fort, kommen wir direkt zu den Kriegsmaschinen und jetzt wird's auch wieder richtig geil auf jeden Fall. Und zwar Dampfpanzer. Dampfpanzer, ich bin auch ein Riesenfan. Ich weiß, ich frage mich jetzt gerade auch echt, warum habe ich mich nicht fürs Imperium entschieden, aber es ist auf jeden Fall, ja, Paul guckt schon so, das ist, er kann es auch nicht verstehen. Ganz offen.
Naja, du hast ja Pferde.
Ich liebe seinen Blick. Ich hab Pferde und zahnlose Bogenschützen, also. Und ich habe einen Tribock. Das ist cool.
Du kannst deine Bauern bestimmt eine Kanonenkugel in die Hand geben und die so sehr auspeitschen, dass die mit der Geschwindigkeit einer Kanone diese Kanonenkugel in den Feind rein.
Nee, die in Bretonia wird nicht gepeitscht, mein lieber Genosse. Da wird einfach so lange Überzeugungsarbeit geleistet, verbale Überzeugungsarbeit, dass sie aus freien Stücken sagen, geil, das mache ich jetzt, weil die Konsequenz wäre, dass meine Familie abgeschlachtet wird oder sowas. Keine Ahnung, aber das ist das Kleingedruckte, weiß ich nicht. Nee, back to topic, die Dampfpanzer oder der Dampfpanzer, eine der beeindruckendsten Kriegsmaschinen des Imperiums. Ja, auf jeden Fall, das unterschreibe ich so. Das ist ein gepanzerter, dampfbetriebener Panzer. So, wie der Name schon vermuten lässt, der sowohl massive Feuerkraft als auch nahezu undurchdringliche Verteidigung bietet. Jetzt ist es ja so, die sind ja rundum, sind die gepanzert. Auch von oben, also die sind, ist ja komplett ein so ein, ja, sieht aus wie so ein, erinnert mich so ein bisschen an so einen Kanonenzug irgendwie aus dem Ersten Weltkrieg. So ein bisschen.
Voll. Obwohl sie tatsächlich unten und hinten größtenteils aus Holz sind.
Ja, gut. Das ist natürlich.
Also hinten ist ja auch die Dampfmaschine dran.
Ja.
Ich glaube, das ist dann schon so der empfindlichste Teil. Aber ich bin jetzt auch kein Technikus, ne?
Ich bin jetzt auch kein Technikus hier, so, ne? Also, hallo? Was ist da los? Nee, aber auch wunderschön. Ich find die total ästhetisch irgendwie, weiß nicht. Dampfpanzer, mega geil. Und, dann gibt's bei den Kriegsmaschinen noch weitere, und zwar, jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht total verhaspel mit dem Namen, Luminarc des Hysch und Hurricanum des Celestial College. So, fast ohne Zungenbrecher hingekriegt, fast. Und das sind mystische Kriegsmaschinen, die Macht der Magie kanalisieren können, halt, ja, und sie stärken die moralischen und physischen Fähigkeiten der Truppen und können verheerende magische Angriffe entfesseln. Das sind ja diese, also ich weiß jetzt nicht, welche von beiden das jetzt genau ist, aber es gibt auch, also jetzt bei der Miniaturenrange des Imperiums diese Kutsche quasi mit diesem Astrologieturm darauf oder sowas, ne? Genau. Sieht mega geil aus. Ist total super kitschig. Ich finde, das sieht aber richtig cool aus. Also das ist,
ich habe es im Tabletop, glaube ich,
richtig schön.
Noch nie gesehen. Ich kenne es halt nur von dem Total War Spiel, wo das so ein Ding ist. Mhm. Super zerbrechlich, braucht super lange, um zu schießen. Aber wenn es trifft, dann explodiert sofort alles.
Ich habe es nur einmal in Real Life so gesehen, und zwar in der Vitrine im Games Workshop. Richtig cool. Also sah richtig geil aus. Ich dachte auch wirklich, weil ich da null Ahnung von hatte, dachte ich, dass das so ein Ultra-Kitbash wäre, aber war es nicht. Das war einfach so dieses Modell. Komplett gebaut und sehr, sehr gut bemalt. Das sah richtig, richtig cool aus. und noch mit so einem kleinen Zauberer dabei, der einen blauen Mantel anhatte und dann so weiße Sterne und Monde drauf gemalt wurden. Der, sah cool aus.
Der geile Klassiker. Sowas, ich lieb's halt auch. Bei 40k muss immer alles irgendwie grimdark und so sein. Und bei Warhammer Fantasy, der Zauberer bekommt natürlich Sterne und halb Monde auf seinen seinen Umhang.
Finde ich cool. Also sah richtig geil aus. Das war voll atmosphärisch dadurch irgendwie nochmal so ein bisschen und dann.
Muss auf jeden Fall auch mit in meine Armee rein, so ein Gerät. Keine Frage.
Ja, muss. Ich bitte darum. Alles andere wäre jetzt nicht so authentisch. Ne? So, Flugwesen haben wir auch noch. Oder gibt es auch noch. Und da haben wir halt Greifen. Das sind majestätische Greifen, dienen dem Imperium als Reittiere für hochrangige Generäle oder Mitglieder des Hochadels. Und sie sind sowohl in Nah- als auch in Luftkämpfen furchterregend. Also die liefern da schon mal so richtig ab. Aber wie sollte es halt auch anders sein, wenn man dann da so einen riesengroßen oder verhältnismäßig großen Ballermann hat, der durch die Lüfte fegt wie so ein Rennrad über den Asphalt, die Reifen schlitzen und einmal hier zack, zack, keine Ahnung, ne, abgeht. Dann haben wir noch Pegasus-Reiter. Einige Offiziere und Magier reiten auf geflügelten Pferden, ne, also die Pegasi, ist ja die Mehrzahl, was ihnen eine außergewöhnliche Mobilität auf dem Schlachtfeld verleiht, ne, und auch da natürlich Schnelligkeit ist die halbe Miete, ne. Du kannst noch so stark sein, wenn du halt schnell bist, dann bist du schnell, dann kannst du halt besser reagieren oder agieren, besser gesagt, ja.
Haben wir Bretonen.
Das geht auf jeden Fall richtig gut.
Haben wir Bretonen, glaube ich, sogar als Einheit, ne. Das ist ja Imperium, darf ja nur Charaktermodelle auf dem Pegasus reiten und Bretonia hat ja Pegasus-Reiter-Ritter.
Als Einheit.
Ja. Mhm. Ziemlich geil.
Dem ist richtig als Einheit. Sieht auch ziemlich witzig aus, muss ich sagen. So, das ist, die Alten, das ist so ein bisschen so, es wirkt ein bisschen so Monty Python-mäßig, aber die haben ja in der Armeebox, in dieser neuen oder ansatzweise neuen Armeebox, die ja rausgekommen ist, mit The Old World, ist ja die Option da drin, dass du halt so einen Baron bauen kannst auf dem Greifen. Das ist halt ein komplett neues Modell auch. Ne? Ist auch wunderschöner Bausatz, finde ich total stark. Das ist auch schon gebaut bei mir hier im Regal, steht das Ding schon rum und wartet auf Farbe. Also sieht richtig geil aus. Also auch ganz klar Empfehlung meinerseits. Richtig schönes Modell. Selbst wenn man nichts mit dem Spiel zu tun hat oder sowas, wenn man Bock auf ein schönes Modell hat, also zu bemalen, auf jeden Fall den Bausatz holen. Stark. Richtig, richtig
Plastik
stark.
Plastik oder Resin?
Plastik. Oh, krass. Plastik. Ja, und richtig gut. Also wirklich, kannst du teilweise zusammenstecken auch einfach nur und nahtlos gefugt. Ne? Also ist mega. Sehr, sehr gut. Da sieht man mal, was möglich ist. Auf jeden Fall. Ne? Um mal kurz den Text weiterzumachen. Ich hätte jetzt noch ein bisschen was zur Organisation und Disziplin. Das sind ja zwei ganz große Punkte nochmal im Imperium, die essentiell sind. Das Imperium zeichnet sich durch seine gut organisierte Armee und ihre strenge Disziplin aus, denn ohne geht's ja nun mal nicht. Generäle des Imperiums sind oft erfahrene Taktiker und die Armee verwendet eine Mischung aus traditioneller und moderner Kriegsführung, um das irgendwie alles so unter den Hut zu kriegen. Die Kombination aus schwerer Infanterie, Kavallerie, Artillerie und Magie ermöglicht es dem Imperium, eine flexible Kriegsführung zu führen und sich auf verschiedene Gegner einzustellen. Das war das, was ich eingangs auch schon so ein bisschen angeschnitten hatte. Also für jeden ist was dabei. Die sind eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich glaube, wenn man gegen eine amtliche Streitmacht des Imperiums ins Felde zieht, muss man schon, weiß ich nicht, entweder total wahnsinnig sein oder einfach irgendwas Krasses in der Hinterhand haben, weil
ist so der
wenn du so einen flexiblen Gegner
hast. Der Jack of all trades, so, ne? Die sind ja nichts perfekt, aber die haben für alles eine Antwort.
Das sind quasi die Ultramarines, ne? Ja. Auf nichts spezialisiert, aber können alles.
Ja, wenn zum Beispiel Zwerge haben die beste Artillerie. Dafür haben die keine Kavallerie. Das Imperium hat sehr gute Artillerie, sehr gute Kavallerie. Die haben Masse, die im Endeffekt besser ist als so Skaven 1 gegen 1. Die haben Monster, die haben Magie. Imperium ist schon echt. Also ich meine, das ist ja auch das Ding, brauchen sie halt. Es ist halt so der normale Mensch, der sich gegen die Schrecken der Welt stellt, da brauchen die halt
Ja, ja, total, total.
Alternativen für
alles. Natürlich sehr, sehr heroisch alles, ne? Und das ist schon ziemlich cool. Also das ist eine, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das auch gerade für Anfänger oder Einsteiger in dem Bereich des Hobbys oder bei dem Spiel halt, dass es halt schon sehr verlockend ist, sich fürs Imperium zu entscheiden, weil man sich nicht so hundertprozentig auf die eine Sache festlegen muss, im Sinne von, wie spiele ich die jetzt?
Kann halt auch erschlagend sein. Das könnte,
glaube ich, ganz cool sein.
Wenn du so viele Optionen hast, kann halt auch sein,
ja, dass es ja.
Ich glaube, das Imperium ist schon eine gute, das ist so eine gute Grundlinie mit Schwertkämpfern, Kavallerie, Artillerie, schon alles dabei.
Ich denke auch. Ne? Also alles kann, nichts muss. Aber jede Fraktion, genauso das Imperium, hat natürlich Stärken und Schwächen. Und fangen wir mit den guten Sachen an, also mit den Stärkenden in dem Fall natürlich. Das ist erstmal die Vielseitigkeit. Ne? Das Imperium kann halt eine Vielzahl von Truppen aufstellen, wie ich schon meinte, die für unterschiedliche Schlachtfeldsituationen geeignet sind. Ne? Also genau das, was wir gerade so beschnackt haben. Dann noch der technologische Fortschritt, auch ein sehr, sehr großer Punkt. Durch den Einsatz von Artillerie und Dampfmaschinen und Schwarzpulverwaffen ist das Imperium halt oft technisch überlegen. Die ja, haben dann einfach vielleicht so eine Nasenlänge weit vorne nochmal, ihren Gegnern gegenüber. Und natürlich der Punkt Magie ist ein ganz, ganz wichtiger. Magier des Imperiums können halt Schlachten stark beeinflussen, wie ich eben schon meinte, indem sie die natürlichen Elemente kontrollieren oder die feindlichen Truppen sonst wie schwächen auf andere Arten und Weisen und sowas. Ne? Das sind so die drei großen Eckpfeiler im Bereich Stärken des Imperiums. Ne? Also Vielseitigkeit, technologischer Fortschritt und Magie, das sind so die guten Sachen. Schwächen gibt's leider natürlich auch. Das ist halt angeführt, würde ich mal sagen, von der Abhängigkeit von Disziplin. Das Imperium ist halt stark von der Disziplin und Koordination seiner Truppen abhängig. Und wenn die Truppen die Kontrolle verlieren, können sie halt schnell zusammenbrechen und dann ist halt Feierabend. Dann wird es chaotisch und wenn man der Schlange den Kopf abgeschlagen hat, so nach dem Motto, dann ist da ja auch nicht mehr so viel los. Und Schwerfälligkeit, das wäre der nächste Punkt. Ne? Einige der stärksten Einheiten, so wie Dampfpanzer und Artillerie, das sind nun mal so die Einheiten, die halt richtig Wumms haben und die auch nicht so zu verachten sind auf dem Schlachtfeld, sind halt schwerfällig und unflexibel auf dynamischen Schlachtfeldern. Also sollte man jetzt in irgendwelchen Ruinen oder sonst irgendwas oder Gräben kämpfen oder sowas, dann würde ich vielleicht nicht zwingend einen Dampfpanzer mitnehmen oder eine Artillerie. Muss man sehen. Dann vielleicht eher auf Infanterie, Kavallerie zurückgreifen. Macht dann wahrscheinlich mehr Sinn.
Ja, mal abgesehen.
Und insgesamt ist...
Mal abgesehen davon, ja? Dass ja auch von der Lore her, glaube ich, wie viele Dampfpanzer existieren im Imperium? 12? 13? Das ist ja dann...
Auch... 12, genau, sehr wenige. Ne?
Wenn so, einer aber mal kaputt geht, dann...
Gut, jetzt mal darauf gemünzt, wenn man selber Tabletop spielt.
Ja,
ne?
Klar.
Dann, also darauf jetzt mal so bezogen. Ne? So, da gibt es ja zum Glück mehr als 12 Dampfpanzer. Ich glaube, sonst hätten die einen aberwitzigen Wert unter Sammlern wahrscheinlich. Ne? Aber insgesamt ist das Imperium eine mächtige militärische Macht, die sowohl Tradition als auch Fortschritt in ihre Streitkräfte integriert, um die unzähligen Bedrohungen in der Welt von ihnen und Vasallen, Befreundeten oder Alliierten fernzuhalten und zu bewältigen. Ne? So würde ich mal sagen. Und das wäre einmal so meinerseits so der Überblick über das militärische Pipapo und so weiter.
Ja, sehr schön.
Cool. Damit haben wir ja jetzt einen klasse Überblick erstmal über das Imperium bekommen.
Ja.
Hieran anschließend würde ich jetzt nochmal kurz das Reichland vorstellen.
Mhm.
Und dann können wir ja zukünftig die nächsten Kurfürstentümer, Provinzen hier behandeln. Das Reichland ist sozusagen eine der Kernprovinzen des Imperiums, weil es halt damals schon zur Grundregion gehört hatte, als das Imperium gegründet wurde. Und Das ist maßgeblich geprägt durch den Fluss Reyk, welcher der Namensgeber fürs Reykland ist und gleichzeitig auch eine natürliche Grenze zum Norden hin bildet. Und die Provinz, der Fluss, haben ihre Real-World-Anlehnung am Rhein und am Rheinland. Ziemlich offensichtlich, ja. Und von Ost nach Norden bis zum Süden grenzen an das Reykland Wissenland, Averland, Stirland, Talabekland und Mittenland. Und zum Süden hin liegen die Grey Mountains, die ja eins von den Zwergen bewohnt wurden, doch die meisten ihrer Städte sind aufgegeben. Der Großteil der Berge ist jetzt so voller Orks und Goblins. Und es gibt auch noch so ein paar Bastionen der des Imperiums dort. Die Provinz Reykland verfügt vor allem im Gebiet Vorbergland, das ist nördlich von den Grey Mountains, über ertragreiche Ackerflächen und im Reykwald über große Forstflächen. Und insgesamt gilt das Reykland als besonders wohlhabend. Also die Städte prosperieren und in der Landwirtschaft, die Landwirtschaft ist sehr ertragreich. Gleichzeitig gilt das Reykland auch als kulturelles und politisches Zentrum des Imperiums. Vor allem hat die Hauptstadt Altdorf im Norden. Die Bewohner Reyklands sind, ja, gelten als raffiniert und besonders kulturschaffend, aber das kommt dann natürlich auch oft, dass sie so als so hochnäsige, verzogene, abgehobene Leute gelten.
Anwaltskinder.
Man sagt dem Reykland nach, dass es fortschrittliches Denken mit der gleichzeitigen Wahrung von Traditionen vereint. Also vor allem ne, die Technikusakademie und so und gleichzeitig die starke Religiosität. Die Händlerinnen und Handwerkerinnen des Reyklands sind in Gilden organisiert, welche großen Einfluss auf die Region haben. Und gleichzeitig gibt es halt einen großen Einfluss durch die ansässigen Adelsfamilien. Die unterstützen vor allem gerne halt Kulturschaffende und ErfinderInnen. Durch den Reyk kommen viele Händlerinnen aus dem gesamten Imperium, aber auch anderen Reichen der ganzen Welt nach Reykland. Und so werden nicht nur Güter aus aller Welt ins Reykland und aus dem Reykland verschifft, sondern ist die Bevölkerung auch stark durchmischt und setzt sich halt aus Menschen und Lebewesen etlicher Reicher und Völker zusammen. Also vor allem halt Halblinge, Zwerge, Elfen und alles, was so geht, würde ich mal so sagen.
Genau. Ein richtiger Vielvölkerstaat halt. Also ja. Heißt halt nicht, dass die, ich sag jetzt mal zum Beispiel die Zwerge oder die Elfen da sonderlich beliebt sind, aber man lebt halt zusammen. Gut, daran anschließend würde ich jetzt eine kurze Historike über das, Historike, eine kurze Geschichte über das Reykland zum Besten geben. Man muss dazu sagen, wenn ich Jahreszahlen sage, alles, was mit Minus anfängt, ist sozusagen vor dem imperialen Kalender. Und der Rest ist halt, ab da wurde der imperiale Kalender sozusagen gezählt. Und die ganze Geschichte fängt an minus 1500. Da lassen sich die ersten Siedler am Reyk nieder und gründen Reyksdorf. Die sind ständigen Attacken von Tiermenschen, Orks und anderen Menschenstämmen ausgesetzt. Es gibt aber auch den ersten Kontakt zu Zwergen und die Zwerge erkennen das Potenzial der Menschen relativ schnell und fangen dann auch an, Handel zu treiben. Minus 50, also eine ganze Zeit später, 1450 Jahre, kündigt ein zweischweifiger Komet über dem Reykland an, dass etwas passiert. Und kurz darauf wird so ein gewisser Sigmar geboren. Der ist der Sohn des Stammefürsten der Unberogen und die sind südlich des Reyks heimisch. Minus 30 ist Sigmar 20 Jahre alt und rettet in seinen jungen Jahren schon dem hiesigen Zwergenkönig den Arsch, indem er den vor einem Orkangriff beschützt. Und als Dank bekommt er von dem den Kriegshammer Galmaras, also den Warhammer, worauf das komplette Universum nicht beruht, aber von dem es seinen Namen hat. Minus 15 beginnt Sigmar dann die verschiedenen Menschenstämme im Reichland zu vereinen und vertreibt so dann die hiesigen Orks, Goblins und Tiermenschen zumindest so weit, dass sie sich in die Wälder zurückziehen und die Menschen nicht mehr ständig überfallen. Und dann beginnt der imperiale Kalender mit dem ersten Jahr, in dem eine riesige Orkhorde ins Reichland einfällt und Sigmar eine Armee anführt, die besteht aus allen verbündeten Stämmen der Menschen und er schlägt die Orks zurück. Dadurch wird das Imperium gegründet, Reichdorf wird in Altdorf umbenannt, zur Hauptstadt gekürt und Sigmar wird der erste Kaiser des Imperiums. Beziehungsweise danach, war dann auch die Schlacht gegen einen gewissen Nekromanten, Nagash, der 15 Jahre, also beziehungsweise im Jahr 15 ins Reichland einfällt und von Sigmar erschlagen wird. Im Jahr 50 verlässt Sigmar das Imperium jedoch und wird nie wieder gesehen, Richtung Osten. Und viele behaupten, er wäre losgezogen, um die Götter zu suchen und zu einem Gott aufzusteigen. Vom Jahr 100 bis 1111 wächst das Imperium unter Sigmars Nachfolgern. Der Handel floriert dank der Position am Reich, über den halt viel Handel über Wasser möglich ist. Und nach Sigmars Verschwinden bildet sich zunächst lokal im Reichland der Kult des Sigmar. Der breitet sich aber immer mehr aus und wird dann zur Staatsreligion. Das Collegium Magica wird zusätzlich in Altdorf gegründet. Und das ist eben das Kollegium oder die Schule, in der sich die ganzen Magier des Imperiums ausbilden lassen. Vom Jahr 1111 bis 1124 bricht die Schwarze Pest im Imperium aus und entvölkert ganze Landstriche. Die Skaven, die Pest losgetreten haben durch den Seuchenclan, nutzen die Gelegenheit und starten eine Invasion im ganzen Imperium. Also die brechen überall aus dem Boden heraus und greifen verschiedene Städte an. Nach großen Verlusten und dank des Kurfürsten von Middenheim, der danach Mandrits Rattentöter oder Mandrits Skaventöter genannt wird, werden die Skaven jedoch zurückgeschlagen. Danach gibt es den Imperator Boris, der mehrere Namen hat. Unter anderem Boris der Goldhorter, Boris der Unfähige oder Boris der Inkompetente, der sehr hohe Steuern erlässt, was fast einen Bürgerkrieg auslöst, bis er an der Pest der Skaven stirbt, im Nachhinein noch, und Mandrits Skaventöter sein Amt. 1547 startet das Zeitalter der drei Imperatoren, da wird Paul uns noch was drüber sagen. 1707 gibt es einen riesigen War von Gorbart Eisenfaust, da wird Grabowski uns gleich noch was zu sagen. Und 2010 bis 2145 herrschen die Vampirkriege im Imperium, da werde ich gleich noch was zu sagen. Das Einzige, was dann noch, also klar, ich habe viel ausgelassen, das ist halt eine grobe Übersicht, aber was dann das nächste Wichtige ist, ist 2502 wird ein gewisser Karl Franz der Imperator. Und der modernisiert das Militär und durch Reformen und Diplomatie bringt er dem Imperium im Endeffekt eine Ära der Stabilität. Soweit zur kurzen Historie des Reichlandes.
Top.
Und ja, sehr schön.
Ich habe verwechselt den Ablauf.
Genau. Ja. Und ich habe ja gerade über den großen War gesprochen, in dem die Orks ins Imperium eingefallen sind. Und da wird Grabowski uns noch was zu erzählen.
Ganz genau. Und zwar War Gorbat zwischen 1707 und 1712 war das. Das war eine der gewaltigsten Ork-Invasion oder Grünhaut-Invasion in der Geschichte des Imperiums, angeführt von Gorbart Eisenfaust, einem legendären, also sehr legendären Kriegsherrn der Orks. Und wer war das überhaupt? Gorbart Eisenfaust war ein Ork-Boss, der sich als einer der mächtigsten und gefährlichsten Warlords in der Geschichte der Grünhäute herausstellte. Den Namen Eisenfaust, also diesen Ehren bekunden oder diese Ehrenbekundung, diesen Titel Eisenfaust, der stammt von einer schweren Verletzung, die er sich im Kampf zugezogen hatte, und seitdem halt, also nach diesem Kampf, trug er eine eisenbewehrte Faust, um seine Stärke nochmal visuell darzustellen oder so zu unterstreichen, was ja schon sehr, sehr heftig aussieht. So, dann wahrscheinlich noch sehr einschüchternd gewirkt haben muss. Und ja, während seines Aufstiegs schaffte er es, zahlreiche rivalisierende Orkstämme zu vereinen. Und Gorbat war sowohl ein geschickter Stratege als auch ein brutaler Krieger, was ihn in den Augen seiner Anhänger unbesiegbar machte, was er natürlich nicht war. Aber das ist natürlich der Schein, der dann aufgebaut wurde. Und unter seinem Banner sammelten sich halt unzählige Grünhäute. So eine ja riesengroße Horde aus Orks und Goblins und ja, Kriegsbestien, die Grünhäute. Und ja, der War war eine der zerstörerischen Invasionen, die das Imperium halt je erlebt hatte. Mit Gorbat an der Spitze sammelte sich eine gewaltige Ork- und Goblin-Armee, die so groß war, dass die Städte, dass sie halt Städte, Festungen und selbst ganze Provinzen des Imperiums bedrohte. Also das war nicht nur so eine kleine, ja, 0815-Invasion irgendwie, sondern da ging es halt schon so ein bisschen um die Wurst, würde ich mal meinen. Und ja, die Ereignisse oder das, was halt so stattgefunden hat, das war zunächst erstmal die Vereinigung der Stämme, wie eben schon gesagt. Gorbat hat es halt geschafft, viele verfeindete Orkstämme unter seinem Kommando zu vereinen, indem er ihren Respekt entweder durch Stärke oder Einschüchterung gewann, was ja auch sehr orkisch ist. Und als seine Armee wuchs, wurde die Bedrohung für das Imperium halt immer ernster. Also das lässt ja auch dann so darauf schließen, dass man das von Anfang an schon so ein bisschen gesehen hatte oder so im Vorfeld schon so ein bisschen bemerkt hatte, aber dem nicht so viel Aufmerksamkeit beigemessen hat, weil hey, das sind Orks, also spätestens nach 2 Wochen hauen die sich gegenseitig die Schädel ein und dann war es das Ding vielleicht.
Ich denke mal auch.
Vielleicht ist man da so rangegangen.
Ich denke mal auch, das wird so ein bisschen sein, wie heutzutage, wenn man so, weiß ich, so Naturphänomene beobachtet, ne, und nicht daran denkt, da könnte sich ein Tornado draus entwickeln oder so und sich denkt, ja komm, in 2 Jahren hat es das wieder erledigt. Klar.
Das verläuft sich.
Wird sich im Sande verlaufen. Der holt jetzt ein paar Leute um sich rum, die hauen sich auf die Fresse und dann hat es das wieder gegessen.
Was soll da schon passieren halt, ne? Und wahrscheinlich hat man sich das genau so lange gedacht bis zum Einfall in die Grenzgrafschaften. Oder vielleicht hat man dann auch so ein bisschen damit gerechnet, aber naja, der Einfall in die Grenzgrafschaften. Gorbat führte seine Horde zunächst in die Grenzregion des Imperiums. Städte und Festungen fielen halt reihenweise unter seiner Klinge, da das Imperium nicht auf so eine massive Invasion vorbereitet war, also komplett so blauäugig irgendwie da rangegangen ist, mehr oder weniger. Die Grünhäute plünderten, brandschatzten und verwüsteten alles, was ihnen in den Weg kam. Also es wurde schon ernster, ne? Das muss man so sagen. Und als nächstes kam der Angriff auf Averheim. Eine der ersten großen Schlachten fand in Averheim, der Hauptstadt von Avaland, statt. Und trotz erbittertem Widerstand konnte Gorbat die Stadt einnehmen und brandschatzen, was auch sonst, und verwüsten. Der Fall von Averheim war ein sehr, sehr schwerer Schlag fürs Imperium. Wirklich, das kam wohl relativ unverhofft, aber da wurde es dann halt ein bisschen kritischer, ne? Darauf folgte die Belagerung von Altdorf. Und Gorbat war so erfolgreich, dass er es schließlich wagte, die Hauptstadt des Imperiums Altdorf zu belagern. Die Schlacht war gewaltig und nur dank der Standhaftigkeit des Imperators Sigismund konnte die Stadt der Zerstörung entgehen. Es war eine der schlimmsten Belagerungen in der Geschichte Altdorfs. Und nur durch den verzweifelten Einsatz der kaiserlichen Truppen konnte Gorbat zurückgedrängt werden. Nächster Punkt oder die nächste Etappe, das sollte, also man könnte eigentlich, dieser War, da könnte man auch eigentlich von so einer, keine Ahnung, von so einer Imperiumstour sprechen, wie so ein Konzertflyer. Yeah. Mit verschiedenen Daten dazu, ist einmal alles abgefrühstückt wird, ne? Also den nächsten Stopp hat er dann halt gemacht mit der Verwüstung von Solland. Und eine der schrecklichsten Taten des War war die vollständige Vernichtung des Kurfürstentums Solland. Gorbat zerstörte die Hauptstadt Pfeildorf und der Kurfürst Eldred von Solland wurde in der Schlacht getötet. Das Kurfürstentum erholte sich nie von diesem Angriff und die Provinz verschwand aus der politischen Landschaft des Imperiums. Also da wurde auch ganze Arbeit geleistet, das wurde einmal kurz wegrationalisiert.
Ja, ist halt so,
und,
ist halt so die Schwäche des Imperiums, ne? Irgendein Feind kommt, geht gegen eine Stadt vor oder gegen eine Festung vor, merkt, er kommt da nicht weiter. Gut, dann gehe ich halt zur nächsten Provinz und versuch's mal da, ne? Bis die anderen Truppen da sind, ja, und mobilisiert sind. Habe ich da wahrscheinlich schon, habe ich schon aus dem politischen Spiel genommen. Waren wahrscheinlich auch so ein paar Kurfürsten nicht traurig drüber.
Ja, aber auch bitteschön, was für eine geile Vorgehensweise eigentlich so, ne? Da kriegt man schon richtig den Arsch versohlt und denkt sich so, ja, gehen wir jetzt halt weiter.
Fuck off, dann nehme ich halt den
Kleinen. Was angefangen haben, bringen wir zu Ende halt, ne? Ja, war richtig gut eigentlich. Also man hätte ja fast davon ausgehen können, dass es denen gereicht hat in Altdorf und dass die halt stiften gehen, aber
ja, nö. Er geht halt,
warum halt
er
auch?
Er geht halt,
ne,
zuerst zu dem 20-Jährigen, kriegt von dem aufs Maul und dann denkt er sich, ja gut, dann verprügel ich jetzt den 8-Jährigen.
Ja, stimmt. Das ist ein sehr, sehr blumiger Vergleich, ne? Aber kommen wir mal zum Niedergang und Tod von Gorbat Eisenfaust, weil auch jede Tour der Herzen muss ja auch mal vorbei sein.
Ja, schade.
Quasi, ne? Irgendwas, es hat alles ein Ende, ne? So. Und so natürlich auch Gorbat Eisenfaust. Obwohl Gorbat massive Erfolge erzielte, begann sein War schließlich irgendwann so zu schwächeln. Das hat halt dann so ein bisschen abgeebbt natürlich, ist ja ganz klar. Die verlustreichen Kämpfe und die starken Widerstandsaktionen des Imperiums, besonders nachdem sich die Armeen von mehreren Provinzen vereint hatten, und da ist es dann, das ist halt auch so ein Punkt, so alleine sind sie halt schwach oder waren sie halt relativ schwach, führten dazu, dass seine Streitmacht langsam dezimiert werden konnte. Und Gorbat wurde halt schwer verwundet und nach einer Reihe von Niederlagen zog sich der große Warlord zurück, so mehr oder weniger endgültig. Sein endgültiges Schicksal ist unklar, doch sein War zerfiel ohne seine Führung. Also auch da wieder, ja, ist die Katze aus dem Haus, ne, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Ja,
besonders
Feierabend, ne?
Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen hatte. Durch diesen Stillstand, der durch die Belagerung war, wurde den Orks einfach langweilig. Und dann haben die gesagt, ne, also ganz ehrlich, wir kämpfen hier nicht mehr. Dann fangen wir jetzt an, uns zu verpissen. Und dann sind halt mehr und mehr Orks einfach gegangen aus Langeweile.
Ja gut, wenn das halt so dein Antrieb ist, ne? Ist halt scheiße, wenn das halt nicht so da sei, ne?
Also gehst da hin und willst irgendwie einen Schädel schon einschlagen.
Schon nachvollziehbar, es ist halt das Wesen der Orks. Ah. Ne? Hauptsache Action. Aber der War von Gorbat Eisenfaust hatte natürlich auch noch Folgen. So, und zwar die Auswirkungen waren für das Imperium auf jeden Fall verheerend. Das konnte man ja eben schon dem entnehmen. Auf jeden Fall, dieser Schneise der Zerstörung konnte man das ja entnehmen. Und zwar die Zerstörung von Solland. Die Provinz Solland wurde halt gründlich zerstört, dass sie halt nie wieder errichtet wurde und das Kurfürstentum verschwand, das war halt weg. Die Schwächung des Imperiums, also die Verluste an Menschenstädten, Infrastruktur, waren halt enorm und es dauerte Jahrzehnte, bis sich das Imperium von diesen Verwüstungen erholen konnte, mehr oder weniger. Und natürlich zu guter Letzt das wachsende Misstrauen gegenüber Orks, Goblins und, naja, also den Grünhäuten. Denn nach dem War waren die Menschen des Imperiums besonders wachsam gegenüber Grünhaut-Invasionen. Und viele Städte verstärkten ihre Mauern und Garnisonen, um sich besser gegen zukünftige Ork-Angriffe zu verteidigen. Also kann man da ja auch irgendwo ein bisschen was Positives rausziehen oder mitnehmen. Oder haben die offensichtlich mitgenommen, dass sie einfach umsichtiger werden und vielleicht ein bisschen von ihrem Ego-Trip runterkommen, uns kann sowieso keiner was oder was soll die halt schon anrichten halt, ne? Das hat man dann ja gesehen, was sie angerichtet haben im Imperium.
Die Provinzen im Inland, die ja so von ihren Verbündeten umgeben waren, dass die immer denken, ja gut, was soll uns passieren? Also erstmal müssen die durch die Provinz, voll. Und wenn die dann hier ankommen, dann wenn wir die schon fertig machen.
Ja, genau, das ist, wenn die überhaupt hier hinkommen, ne, so nach dem Motto, und dann sich einfach zurücklehnen und dann da sitzen und ja, einfach warten, bis was passiert. Aber offensichtlich kann das auch gut mal in die Hose gehen und das ist halt schon ein kleines Armutszeugnis. Aber naja, Gorbert Eisenfaust hinterlässt auf jeden Fall ein Vermächtnis. Und zwar, ja, er bleibt halt logischerweise, er hat sich selber auf den Thron gesetzt, im übertragenen Sinne ja, mit seinen Taten. Also er bleibt wahrscheinlich unvergessen, zumindest eine legendäre Figur in der ja, Gesellschaft der Orks, wenn man so davon reden kann. Denn er bewies, dass halt Grünhäute gemeinsam in der Lage waren, selbst die mächtigsten Reiche der alten Welt an den Rand des Untergangs halt zu bringen. Das ist dann wirklich eine Glanzleistung seinerseits. Und sein Name wird halt immer mit Zerstörung und Chaos in Verbindung gebracht. Und sein War war ja eine der größten militärischen Bedrohungen, denen das Imperium jemals ausgesetzt war. Also das ist schon stark. Also der wird wahrscheinlich unvergessen bleiben. So.
Ja, aber auch so viel.
Und das, ja, voll. Ja, auch im Imperium. Denke ich mal, weil das ist jetzt ja nicht mal eben so, was da passiert ist. Ne? Der hat ja schon da gut was angerichtet. So. Und ja, kommen wir zum nächsten Punkt, Paul.
Ja, das Zeitalter der drei Imperatoren. Wie Jeremy das vorhin schon angedeutet hatte, ging das 1152 des imperialen Kalenders los mit der Ermordung von Mandred Skavenslayer. Und das führte zu einer politischen Krise im Imperium, da die Kurfürsten keinen neuen Kaiser wählen konnten. Das führte zu Spannungen und Konflikten zwischen den Kurfürsten. Und 1359 wurde der Kurfürst von Stirland, ein Anhänger des Sigmar-Kultes, zum Kaiser gewählt, woraufhin aber die Gräfin Ottilia von Talabekland sich zur Gegenkaiserin erklärte. Sie behauptete, Sigmar sei kein Gott und verbot dessen Verehrung in ihrem Land. Und dann ist ein Bürgerkrieg daraufhin ausgebrochen.
Klug, wer hätte damit rechnen können?
Daraufhin wurde das ganze Imperium für 200 Jahre in zwei Fraktionen gespalten. Die gewählten Kaiser, unterstützt vom Sigmar-Kult, und die ottilianischen Kaiser in Talapheim. 1547 verschärfte sich dann nochmal die Lage im Imperium, als Siegfried von Mittenland sich nach einem gescheiterten Versuch, Kaiser zu werden, selbst zum Kaiser ausrief und als Siegfried von Mittenland sich nach einem gescheiterten Versuch zum Imperator zu werden, selbst zum Imperator ausrief. Er gründete die Linie der Wolf-Imperatoren und erklärte sowohl dem ottilianischen Imperator als auch dem gewählten Imperator den Krieg. Dies führte zu einer Zeit, in der drei Imperatoren gleichzeitig um die Herrschaft kämpften. Der Bürgerkrieg war stark von religiösen Konflikten geprägt. Der Wolf-Imperator wurde von Ulrik-Anhängern unterstützt, während die ottilianischen Imperatoren den Talkult und die gewählten Imperatoren den Sigmar-Kult hinter sich hatten. Das Imperium wurde dezentralisiert, Städte gewannen an Autonomie und äußere Bedrohungen wie die Ork-Invasion schwächten das Reich zusätzlich. Im Jahr 1979 brach die zentrale Autorität des Imperiums dann vollständig zusammen, als der große Theogonist, das ist sozusagen der Papst vom Sigmar-Kult, die Wahl der Kindskurfürstin Margarita von Marienburg nicht anerkannte. Dies beendete die Linie der gewählten Imperatoren und führte zu einer Zeit der Anarchie, die bis 2304 dauerte und als dunkles Zeitalter bekannt ist. Ja. Während der Vampirkriege kämpften mehrere Thronanwärter um die Macht. Und 2304 endete dann schließlich das Zeitalter der drei Imperatoren, als Magnus der Fromme das Imperium nach einem Sieg über die Chaosmächte wieder vereinte.
Ja, kaum kompliziert im Imperium.
Gar nicht.
Ist aber auch ein wahnsinnig stabiler Move, die Volksreligion einfach zu verbieten und unter Strafe zu stellen und dann zu denken, man macht sich nicht unbeliebt damit, nachdem man sich selbst gewählt hat.
Wer hätte das ahnen können?
Gut, wie Paul gerade schon im Nebensatz erwähnt hat, gab es auch noch die Vampirkriege, was unser letzter Punkt heute sein soll. Die ging von 2010 bis 2051, begann aber so ein bisschen mit der Zerstörung Mordheims, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Das war genau 2000. Und der Herrscher Sylvanias, Vlad von Karstein, man erinnere sich, das ist die Ecke des Imperiums, die von heutzutage bekannt von Vampiren beherrscht wird, hat zu dem Zeitpunkt Banden ausgesendet, und also nach Mordheim, weil in Mordheim eben sehr viel Warpstein runterkam vom Himmel, und Warpstein ist bekanntermaßen sehr gutes Gestein, wenn es darum geht, Energie zu absorbieren. Und in der Geheimnisnacht 2010, also Halloween im Endeffekt, hat Vlad seine Identität als Vampir enthüllt und hat im ganzen Land gestärkt durch Warpstein die Toten auferstehen lassen. Und das Imperium war vollkommen überrascht. Also die haben sich wahrscheinlich schon vorher gefragt, warum der immer nur nachts zu Besuch kam, warum der nie Knoblauchtoast mit denen essen wollte. Aber die waren dann so, excuse me, what the fuck? Und das Erste, was die Untoten gemacht haben, die Vlad hat auferstehen lassen, war gegen Talapein marschieren. Man erinnere sich, das waren die armen Dümmlichen, die schlecht gekleidet waren.
Die schlecht gekleidet waren ganz wichtig.
Und da konnten sie auch erste Erfolge erzielen, indem sie mehrere Städte oder mehrere Dörfer eingenommen haben, und jeder Tote wurde ihrer Armee hinzugefügt. Gleichzeitig marschierten mit den Untoten auch Menschen aus Sylvania, die auch noch existierten. Also es gibt in Sylvania auch ganz normale Menschen, die in den Tälern leben, unter den Bogen der Vampire, und die ganz normal als Herrscher anerkennen und halt einfach sagen, okay, wir sind halt Untote, aber meine Güte, wird's mir im Rest des Imperiums besser gehen, weiß ich nicht. In Talapheim wurde Vlad dann jedoch irgendwann vom hiesigen Anführer Talapheims, Hans Schiften von Talapheim, nach einer Reihe von gewonnenen Schlachten im letzten Gefecht von diesem erschlagen, in dem sein Kopf vom Körper abgeht. Man muss dazu sagen, dass Vlad immer, wenn er ein Dorf oder eine Stadt erobert hat, versprochen hat, dass er alle verschonen würde, wenn sie sich ergeben würden. Hat es aber da nicht eingehalten, hat alle abgeschlachtet, damit sie als Untote seiner Armee eingefügt werden, was den guten Hans hart wütend gemacht hat, und er eben durch diese Wut das Duell mit Vlad gewonnen hat. Der gute Hans wurde aber trotzdem auch nicht alt, denn er wurde danach von einem Gefolgsmann von Vlad erschlagen, nämlich Manfred von Karstein, der später noch eine Rolle spielen wird. Die Armee ist aber trotzdem immer weiter marschiert, auch ohne ihren Anführer. Das Problem war auch, dass Vlad immer wieder von den Toten zurückgekehrt ist. Er ist dann nach Middenheim gezogen, hat da Schlachten gewonnen, nach Hochland, zu Ostland. Und im Reichland bekam Vlad dann seinen Kopf von einer Kanonenkugel weggepustet, die ungefähr in die Richtung gezielt hat und einfach sehr gut getroffen hat. 2051 war diese Belagerung von Altdorf. Und da ist im Imperium dann auch irgendwann bewusst geworden, dass Vlad von Karstein immer wieder kommt. Und sie haben sich gefragt, woran kann das liegen? Dann haben sie irgendwann festgestellt, dass es an dem Karsteinring lag. Das war einfach nur ein Ring, den Vlad von Karstein immer getragen hat und der ihn unsterblich gemacht hat, beziehungsweise dafür gesorgt hat, dass er immer wieder von den Toten aufersteht. Und mit diesem Wissen schickten sie einen Meisterdieb, der den Ring tatsächlich auch gestohlen hat, aber mit dem Ring verschollen ist. Und bei der großen Schlacht um Altdorf stürzte sich der Großtheonogist Wilhelm III. Dann mit Vlad von der Mauer. Und beide waren tot. Und das hat dazu geführt, dass Sylvania sich dann im Endeffekt endlich zurückgezogen hat. Sie waren aber zu sehr geschwächt, um die zu verfolgen. Also hat Sylvania sich einfach wieder in ihre Mutterlande zurückgezogen. Und damit war der erste Vampirkrieg über. 40 Jahre später, von 2091 bis 2121, kam dann Konrad der Blutige dazu, das Imperium einzunehmen. Und der hatte im Gegensatz zu Vlad überhaupt keine nekromantischen Fähigkeiten. Deswegen hat er sich gedacht, was ist das nächstbeste, was ich machen kann? Ich versklave Nekromanten. Also hat er sich eine Menge Zauberer, die für ihre Nekromantie berühmt waren, gesucht, hat die versklavt und ist dann ins Imperium einmarschiert. Der zweite Unterschied zu Vlad war, dass Konrad überhaupt keine Ahnung von Schlachten oder von Strategie hatte, sondern der wollte sich einfach nur durchs Imperium metzeln. Der galt schon, bevor er ein Vampir wurde, galt der schon als komplett wahnsinnig. Und er hat eben nicht nur einen Krieg gegen das Imperium geführt, sondern hat nebenbei auch noch angefangen, Zwerge abzuschlachten, was die noch auf den Plan gerufen hat. Und der hat so viel Scheiße im Imperium im Endeffekt gebaut und so viele unaussprechliche Dinge getan, dass sich sogar verfeindete imperiale Thronanwärter verbündet haben, um gegen ihn ins Feld zu ziehen. Und Konrad hat trotzdem einige Schlachten gewonnen, der konnte jedoch nie eine Eroberung lange aufrechterhalten. Der wurde immer, hat eine Stadt eingenommen, es wurde sofort ein Gegenangriff geführt und ihm wurde die Stadt wieder abgenommen. Und im Endeffekt wurde er 2121 dann durch eine Allianz von Imperium und Zwergen gestellt, plus die Nekromanten, die er versklavt hat, haben sich gegen ihn entschieden und haben ihn verraten und dann wurde er im Endeffekt von einem Zwergenfürsten. Der dritte vampirische Krieg war dann von 2145 bis 2149 und er wurde angeführt von Manfred von Karstein, dem Gefolgsmann von Vlad von Karstein. Der ist dann nach Konrad Herrscher Silvanias geworden und der war viel gerissener als Konrad. Der nutzte nicht rohe Gewalt, sondern der war tatsächlich nekromantisch begabt und bestach auch Vampire anderer Länder, ihm zu folgen. Und der begann die Invasion 2132, als die Armeen des Imperiums in ihren Festungen festsaßen, weil der Winter gerade sehr kalt war. Und der schlachtete sich seinen Weg dann durch das Imperium und stand dann irgendwann plötzlich vor Altdorf und hat sich gewundert, dass alle Mauern unbesetzt waren. Also Altdorf schien komplett unverteidigt und wurde dann doch von einem schon wieder Großtheogonisten, Kot dem Dritten, verscheucht, indem dieser aus dem Liber Mortis vorlas, das ist ein verbotenes Buch im Imperium, was ihm die Kontrolle über all seine untoten Gefolgsleute nahm. Der zog sich dann erstmal zurück, um Marienburg zu erobern, wurde aber gleichzeitig von der Altdorfer Armee verfolgt, die sich eben komplett in die Stadt zurückgezogen hatte. Was im Endeffekt dazu geführt hat, dass er ein Katz-und-Maus-Spiel durch das Imperium geführt hat. Er wurde halt die ganze Zeit von imperialen Armeen verfolgt, die er nicht besiegen konnte, hat aber auf dem Weg dann immer noch irgendwelche Schlachten geschlagen, hat dann wieder gewonnen, ist dann wieder geflohen, hat dann wieder eine Stadt erobert, ist dann wieder ein bisschen weg, hat sich eine neue Armee aufgebaut. Und im Endeffekt hat das Imperium mit Hilfe der Zwerge einen Hinterhalt gelegt und hat ihn geschlagen. Er wurde halt durch eine Runenklinge eines Zwergs verletzt und vielleicht auch getötet. Man hat aber nie seine Leiche gefunden und er ist dann einfach verschwunden. Und damit endete der dritte Vampir. Und man muss halt dazu sagen, die Vampirkriege, das klang jetzt alles so, als wäre das immer so.
Seid ihr noch da?
Ja, die sind da rein und sind da wieder geschlagen worden oder wurden von irgendeinem Großtheogonist verscheucht und so, aber das hat halt lange gedauert. Also insgesamt waren es ja mal gucken, 41 Jahre, in denen die Untoten ins Imperium eingefallen sind. Und das hat unzählige Leben gekostet. Es wurden sehr viele Städte ausradiert. Und ja, im Endeffekt war das ein sehr großer Einschnitt in die Geschichte des Imperiums, wie Paul ja auch schon gesagt hat, was zusätzlich noch die politische Lage komplett destabilisiert hat.
Ja, ganz genau. Ja, ich hoffe, das war jetzt mal alles in allem ein guter Überblick übers Imperium und übers Reichland und ein paar spannende Ereignisse in dessen Historie. Wir kommen damit jetzt zum Ende. Nächstes Mal machen wir ein Altdorf-Spezial. Ja. Wo wir uns ganz auf die Hauptstadt des Imperiums und unsere Namensgeberin konzentrieren. Und dann schauen wir mal, wie es danach weitergeht.
Ich denke, da wird noch ein oder zwei Folgen über das Imperium kommen. Ich war ja schon bei Chaos so ein bisschen panisch, weil das so ein großes Thema ist. Das Imperium ist ja noch mal so ein dicker Brocken.
Auf alle Fälle. Aber wir sind ja auch nicht dazu gezwungen, das jetzt so immer, also
nee,
immer weiter also, so zu machen. Wir können ja auch gern mal zwischendurch eine Folge zu einem anderen Thema machen, um das ein bisschen aufzulockern. Das schauen wir einfach mal.
Und ihr vor allem,
werdet es dann ja hören.
Genau. Und vor allem die Folge, diese Folge wird ja rauskommen am 20. Oktober. Ist ja gerade soweit, 24. Und die nächste Folge, also das Altdorf-Spezial, das wird dann ja der 20. November sein, vermutlich. Und damit wären wir dann ja schon im Dezember, also danach. Und vielleicht gibt's ja so ein kleines Weihnachtsspezial von uns, bevor es dann im neuen Jahr mit dem Imperium frisch und fröhlich weitergeht.
Stimmt, das
wäre. Wer weiß, vielleicht. Das könnte man ja mal überlegen. So, ihr kleinen süßen Weihnachtselfen.
Okay, dann gibt es ja nur noch eine Sache auf unserer Tagesordnung. Die Playlist.
Mhm.
Grabowski, fang doch einfach mal an.
Oh Gott.
Was hast du dir überlegt?
Es ist für mich immer relativ schwierig oder es wird zusehends schwieriger, weil ich versuche, das hatte ich ja schon mal intern vor einiger Zeit gesagt, oder vor ein paar Wochen mal gesagt. Ich find's geil, wenn man die Playlist auch mit Sachen füttert, was so ein bisschen Richtung, ja, was irgendwie so passt. Gerne bisschen altertümliche Musik oder so, oder angehaucht zumindest auf jeden Fall. Find ich ja ganz nice eigentlich. Und deswegen habe ich lange überlegt und ich dachte mir, für diese Folge jetzt halbwegs passend oder was ich ganz passig finden würde, wäre The Bard Song von Blind Guardian.
Mega.
Ist ein Klassiker.
Kenn ich ihn. Ja, es tut mir leid. Ich weiß.
Du kennst so Schleimkörner,
ne? Der Prolet, der nur Punkgedöns und so unterwegs ist. Aber ich hatte nie diese Power-Metal-Phase und so.
Nö, hatte ich eigentlich auch nicht, aber das ist halt ein Song, den kennt man so. Und der ist auch, ist ziemlich catchy, finde ich.
Ich werde ihn ja hören. Tatsächlich ist ja unsere Playlist.
Ich werde ihn ja hören.
Unsere Playlist ist ja tatsächlich eine, die ich laufen lassen kann im Auto, ohne die ganze Zeit durchzuskippen, im Gegensatz zu anderen Playlists.
Paul, hast du gehört? Herausforderung angenommen.
Also ich würde auch sagen, Bard Song ist, also ich habe die mal live gesehen auf Wacken. Mhm. Und wenn du da mit so ein paar tausend Leuten das Ding mitsingst, boah. Das geht schon rechts in die Fühls auf jeden Fall.
Rechts in die Fühls.
Gänsehose.
Gänsehose. Ich hab dein Zitat. Ein Mann, der nicht The Bard Song kennt von Blind Guardian, ist kein Mann. Gänsehose.
Ich schließe mich jetzt mal dem an mit einem, wie soll man sagen, atmosphärischen Song. Es ist ein Soundtrack-Song. Der heißt The Politics and the Life von Daniel Pemberton und Gareth Williams.
Mhm.
Okay, cool. Ist das jetzt auch so ein Ding, was ich auf jeden Fall kennen muss? Oder?
Okay. Nee.
Nee, echt nicht.
Gut, ich habe tatsächlich aber auch was Passendes für diese Folge. Ich habe mir ein paar Minuten Zeit genommen, nicht den nächsten 80er hingerotzten 80er Deutschpunk-Track zu nehmen. Deswegen habe ich genommen von Amoebics Knights of the Black Sun.
Boah.
Ist
geil.
Ein sehr guter Song, der sich sehr aufbaut und am Ende in so einem sehr geilen Refrain endet.
Der wird immer besser.
Wunderbar.
Das ist ein Song, der hat nur Höhen. Paul, falls du den nicht kennst, der hat nur Höhen. Es geht nur ab. Ist geil. Geiler Song, super, Jeremy, Liebe geht raus, finde ich super, eine sehr, sehr gute Wahl. Das ist, da kriege ich gleich wieder Flashbacks. Sehr gut, sehr gut.
Und Liebe geht auch raus an euch da draußen. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Folgt uns, liked uns, bewertet den Podcast bei Spotify.
Schickt uns gerne Fotos von euren Armeen. Habe ich letzten Monat mal mit angefangen, so ein paar, angefangen, Leute auch mit in die Slideshow zu nehmen, weil wir echt gute Fotos bekommen von Armeen. Also echt schicke Dinger. immer gerne
her. Ja, der Sebastian zum Beispiel, der ist ja auch richtig stabil mit seinen Bretonen dabei. Der hält mich doch immer fleißig auf dem Laufenden.
Ja.
Richtig geil. Sehr, sehr schön, wirklich. Das gefällt mir ja, sehr.
Also,
mach weiter so.
Macht weiter so. Grüße gehen raus an alle. Und damit entlasse ich euch in die Nacht, in den Tag. Macht's gut. Bis nächstes Mal.
Hoffentlich müsst ihr morgen nicht arbeiten.
Bis dann. Ciao.
Ansonsten gehe ich in der Pause pinkeln.
Ciao.
Tschüss.